Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht oder wann immer ihr es auch hört. Mein Name ist Micho und ihr hört den Dolphins Drive. Und ich sage es jetzt schon seit einiger Zeit, ich weiß gar nicht wie lange, wenn ihr mich hört, heißt das in der Regel, dass Rico nicht da ist. So, alleine will ich das aber nicht machen und deswegen begrüße ich heute Abend den Tobi. Hallo Tobi.
Moin. Ja, Rico ist irgendwo in Las Vegas, glaube ich, oder wo auch immer er sich rumtreibt, irgendwo verschütt gegangen. Bei seinen amerikanischen Freundinnen.
Und der Tobi hat uns einen waschechten Packers-Fan als Gast eingeladen. Ist das richtig? Hallo Sascha.
Ich mag die Packers ungefähr so gerne wie ein Schneemann bei Sonne. Ich bin Lions-Fan, tatsächlich.
Yay! So, und,
Tobi, hast du es doch wieder geschafft, dass du wieder einen richtigen Gast eingeladen hast. Wir spielen ja nächste Woche gegen die Lions.
Richtig, und ich bin in Vertretung hier für den Lions-Podcast Rudelgebrüll und Lions Pride, den Twitter-Account und all unsere Lions-Fans und besonders die Facebook-Gruppe sei gegrüßt, bin ich jetzt stellvertretend eingesprungen und ich gebe mein Bestes aus der bisherigen Saison, das Gute rauszupicken und ja, freue mich, euer Gast zu sein.
Wobei man sagen muss, bei den positiven Erwähnungen, wir haben irgendwann mal nach ein paar Spielen über positiv und negativ gesprochen, da kann man sagen, da wurden auch die Lions genannt. Genau, von Tobi. Der hat nämlich gesagt, das ist grundsätzlich die Art und Weise, wie man spielt, mit unserem alten Tight End übrigens, der auch mal Interims-Headcoach war, Dan Campbell, und dass ihr da doch eine positive Entwicklung macht. Aber da kommen wir mit Sicherheit gleich zu. Mhm. Zuallererst mal möchte ich mich in eigener Sache entschuldigen. Wie alle wissen, ist es ja so, dass Rico bis heute noch nicht weiß, wie ich aussehe. Und das wollten wir auch noch eine Weile so lassen. Das heißt, normalerweise nehmen wir immer ohne Kamera auf. Wenn Rico aber nicht da ist, dann schalten wir die Kamera ein. Denn Tobi und ich, wir kennen uns ja sogar schon persönlich.
Wir haben uns ja schon mal gesehen.
Genau. Also lassen wir die Kamera dann an. Lustigerweise oder unlustigerweise ist es tatsächlich so, dass unser Aufnahmeprogramm dann komischerweise auf das Mikrofon von der Kamera geswitcht ist. Und deswegen war die Tonqualität bei mir letztes Mal und leider auch, als ich bei den Steelers zu Gast war, grottenschlecht. Ich hoffe, dass das diesmal deutlich besser ist. Wir werden es hören, wir erwarten eure Kommentare. Das ist schon mal in eigener Sache. So, Tobi. Du hast gesagt, es gibt ein oder zwei News.
Ja, wir haben in erster Linie, so wie das in dieser Saison nun mal leider unser Los ist, mehrere News, die wir leider ansprechen müssen, als Vorgriff auf die Review des Spiels gegen die Steelers. Brandon Jones hat ACL, ist auf Injured Reserve gesetzt worden.
Ganz kurz, ACL ist Kreuzband, ne?
Ja, genau. Da ist er wurde ja vom Platz mehr oder weniger halb getragen und sah
was
schon.
Was ist TCL?
Was?
Was ist TCL?
TCL ist Dingsbums hier, wie heißt denn das andere?
Achillessehne, glaube ich. Oder?
Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass TLC eine Band aus den 90ern ist.
Oh Gott! Um Gottes Willen! Das bringt mich völlig aus dem Konzept.
Tobi, komm, du kennst sie doch. Komm, sing mal was.
Was? Ich kann Waterfalls nicht singen.
Ah, du kennst ihn aber. Sehr schön zu hören.
Gut, ich bin weiter mit dem News.
Entschuldigung. Wieder zurück zum eigentlichen Thema.
Gut, weiter. Brandon Jones, Injured Reserved, Safety, Saison aus. Also, da ist relativ viel kaputt gegangen. Der wird diese Saison nicht mehr für die Dolphins spielen. Wer auch nicht mehr wahrscheinlich für die Dolphins spielt, aber das ist eher Practice Squad. Das kam aber in der gleichen Pressemitteilung. Freddie Swain, Wide Receiver vom Practice Squad, steht auch auf der Injured List. Und
ja, aber ich muss dich kurz unterbrechen. Brandon Jones, das ist ja nun ein herber Verlust für uns. Wir sind ja eh in der Secondary gebeutelt.
Das stimmt.
Brandon Jones war verdammt, ja, das war verdammt schwierig.
Brandon Jones war im letzten Jahr einer der besten Blitzing Safeties der Liga, war auch dieses Jahr wieder stark. Und
erste Frage an dich.
Ja.
Wie würdest du ihn ersetzen, intern oder extern?
Die Frage, die sich in erster Linie jetzt Josh Boyer stellen muss, ist die Sache, wollen wir das System, wie wir es eigentlich mit Brandon Jones und Javon Holland gespielt haben, wollen, / können wir das so weiterspielen. Wenn wir das so weiterspielen wollen, wir haben keinen Spieler im Roster bei den Safeties. Das ist Eric Rowe nicht, das ist Elijah Campbell nicht, das ist Clayton Legendary schon mal gleich gar nicht. Wir haben keinen Safety dieser Kategorie oder dieser Spielart auch, so einen schnellen, wendigen Safety, der die Rolle von Brandon Jones 1:1 übernehmen könnte. Wenn wir so jemanden haben wollen, müssten wir extern gucken. Ich gehe aber eher davon aus, dass wir es intern lösen und unser Defense-Konzept umstellen. Weil wir das haben wir ja in den letzten Wochen schon gesagt, so wie wir das vorhatten eigentlich, können wir es ja auch ohne Byron Jones nicht spielen. Und wenn jetzt der nächste Jones ausfällt, dann können wir schon mal gleich gar nicht spielen. Also da muss sich Josh Boyer was einfallen lassen und ich denke, wir werden das System defensiv umstellen müssen.
Sehe ich so ähnlich. Ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich zuerst mit Eric Rowe weitermachen auf Safety. Ich möchte jetzt allerdings noch etwas sagen, weil ich glaube, wir haben tatsächlich einen Brandon Jones-Klon im Roster. Naja, nicht im Active Roster. Naja, eher im Practice Squad. Einen Undrafted Free Agent namens Verone McKinley III. Ich glaube, dass der tatsächlich jetzt hochgezogen werden könnte und eine ernsthafte Alternative sein könnte. Ich habe mir sein College-Tape nochmal zeitweise angeguckt. Der würde optimal passen und ich glaube, dass er das Potenzial hat, trotzdem noch reinzukommen. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Das wäre so meine Meinung. Nichtsdestotrotz ist der Verlust von Brandon Jones herb. Wir sind in der Secondary so ausgedünnt. Da gebe ich dir vollkommen recht, Tobi. Unser System mit Man-Coverage und Lass hinten, wir blitzen auf Teufel komm raus und hinten hilft Xavier Howard und unser starkes Secondary. Das kann halt nicht mehr sein, weil wir keine starke Secondary mehr haben. Wir müssen komplett anders arbeiten. Da werde ich mit Sicherheit gleich noch was zu sagen. Tobi, du hast jetzt gerade eben eine News, wo ich dich unterbrochen habe, schon genannt. Die habe ich schon wieder mit dem Sway.
Freddie Swain war auch nicht so wichtig.
Aber es gibt andere.
Richtig. Wir haben nämlich darauf reagiert, auf diese Verletzung und haben sowohl für das Practice Squad Calvin Jackson einen Wide Receiver gesigned. Nein, schon mal gleich, bei wem jetzt gleich schon wieder die Erinnerungen und die Gedanken eingehen. Nein, nicht der Calvin Jackson, sein Sohn, also quasi Calvin Jackson the Second. Von daher das nur mal so zur Sprache. Und wir haben einen Safety-Cornerback-Hybrid für das Practice Squad erstmal gesigned, der dem ein oder anderen vielleicht bekannt vorkommt. Jamal Perry ist wieder da. Der war nämlich bereits bei uns, bei den Dolphins, und wurde jetzt zumindest fürs Practice Squad wieder zurückgeholt. Dieser Malcolm Perry, inzwischen 25 Jahre alt, wurde von uns 2020 in der 7. Runde gedraftet und hat 9 Spiele für die Miami Dolphins im Jahr 2020 gemacht. Der müsste in ganz großen Anführungszeichen zumindest mit der Arbeit unseres Defensive Coordinators oder mit der Franchise schon einigermaßen vertraut sein. Das vielleicht, oder was vielleicht deine Frage beantwortet. Nichtsdestotrotz, und das ist die dritte News, haben wir in diesem Zusammenhang neben Jamal Perry auch andere Spieler gestern und vorgestern im Training zu Gast gehabt. Das war einmal Didi Westbrook, der wird dem einen oder anderen was sagen. Alex Bachmann, den kenne ich jetzt persönlich nur vom Namen. Jenen Calvin Jackson und, um das mal weiter zu spinnen, Malcolm Butler, der wird sicherlich dem geneigten Football-Fan etwas sagen. Und aus diesen Trainingsbeteiligungen, aus diesen Trainingsmitmachaktionen hat sich Jamal Perry durchgesetzt. Also jeder, der sich jetzt fragt, ja, warum haben wir Malcolm Butler nicht geholt? Da muss man sich dann die Frage stellen, warum konnte sich Malcolm Butler gegen Jamal Perry nicht durchsetzen? Das schon mal.
Vielleicht wegen seiner Verletzungshistorie.
Auf jeden Fall. Also wir sprechen hier nicht von Malcolm Butler in der Form von vor einigen Jahren, sondern wir sprechen hier von Malcolm Butler, der schwer gesundheitliche Probleme hatte, wahrscheinlich noch nicht oder noch in Klammern nicht wieder so weit ist, wie er schon mal war. Und wer sich daran erinnert, wir hatten es auch bei uns im Dolphins Drive angesprochen, er hat es ja auch bei den Patriots nicht ins 53er Roster geschafft, sondern ist relativ früh, ich glaube schon in der ersten Cut-Phase von den Patriots entlassen worden. Also er scheint bei weitem nicht da zu sein, wo er schon mal war. Von daher, wir haben jetzt Jamal Perry geholt. Das spricht dafür, wie du schon sagst, dass wir Verone McKinley aus dem Practice Squad einen Vertrag bis Saisonende geben und dass der versuchen soll, zusammen mit seinem alten Oregon-Buddy Javon Holland die Secondary des College der Oregon Ducks wieder einigermaßen auf die Kette zu bringen. Nun bin ich kein College-Experte, so wie Jan Wegwerth oder im großen Abstand Rico, unser College-Experte ist. Aber gerade auch, wer sich noch dran erinnern kann, die Spielweise von Verone McKinley hatte mich dazu bewegt, ihm so einen Sleeper-Spot für die 53 zu geben. Und ich freue mich, dass er die Chance bekommt, das zu zeigen, was er drauf hat, weil das ist nämlich wirklich einiges. Und ich denke, dass er den schmerzlichen Verlust, den wir an Brandon Jones haben, nicht wird ersetzen können, aber es wird nicht ganz so schlimm.
Bist du schon durch mit den News?
Ich könnte noch auf die Halbzeit auf die Halbzeitgegebenheiten der Dolphins während des Steelers-Spiels eingehen und sagen, dass sich die Perfect Season jetzt 50 Jahre jährt. Aber das ist keine News und ist auch nicht wirklich eine Neuerung, weil das hatten wir letzte Woche, glaube ich, auch schon angesprochen.
Ja, aber wir haben letzte Woche tatsächlich was vergessen. Etwas, was mich, zumindest soweit ich weiß, kann natürlich sein, dass mich mein Gedächtnis trügt. Ich bin mittlerweile ja auch schon näher an den 20 als an den, näher an den 30 als an den 20. Dann lässt das Gedächtnis mal nach.
Oha.
Ja.
Was haben wir vergessen?
Es gab am 17. Oktober einen Roster-Move, der mir persönlich relativ leid tut, oder einen Practice-Squad-Move, nämlich, dass wir Sekandre White.
Ach du meine Güte, ja.
Ja, ich finde es relativ wichtig, wenn man nach wie vor bedenkt, dass wir mit Chase Edmonds einen relativ tollen Running Back haben, bei dem Miles Gaskin wahrscheinlich genau dasselbe könnte. Wir haben Salvin Ahmed, aber bisher haben wir bis auf Raheem Mostert tatsächlich noch nicht wirkliche Bäume ausgerissen mit unseren Running Backs. Und Sekandre White wäre, ich fand ihn halt ein spannendes Projekt. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen.
Wobei ja Mostert gegen die Steelers, verzeiht, dass ich als Lion-Fan dazwischen grätsche, mit einem Average von 4,9, auch ohne Touchdown, mit seinen 16 Touches hat er doch dann ja relativ viel auch für euer Spiel und den Sieg letztendlich getan. Weil eben gerade gesagt, von Mostert wurde sich mehr erwartet, aber der gerade gegen...
wurde mehr erwartet.
Ja, auch, ich dachte eben, habe ich auch Mostert verstanden, okay.
Wir sind froh, dass Mostert überhaupt spielt. Also wir haben der hat ja auch eine riesen Verletzungshistorie. Ja. Und wir sind froh, dass er wieder spielen kann und dass er jetzt sieben Spiele ohne größere Verletzungen durchgestanden hat. Das hätte ich ihm vor der Saison nicht zugetraut.
Man muss auch sagen, er soll eigentlich kein Workhouse-Back sein, sondern eigentlich eher ein Feature-Back. Das hätte, und da hätte ich mir Entlastung von Chase Edmonds versprochen. Der ist aber im Moment, der hat Hände wie Backsteine. Er lässt alles fallen, was ihm zugeworfen wird. Als Runner reißt er jetzt auch nicht wahnsinnige Bäume aus. Wie gesagt, das könnte man Miles Gaskin und Servan Ahmed auch irgendwo machen. Und Zakandre White war zumindest ein äußerst spannendes Projekt. Wenn man sich angeguckt hat, machte der im College, das machte Spaß, dem zuzugucken. Der hat zwar nur bei jedem zehnten Run geglänzt, aber wenn dann richtig, dann war das schon so ein absolutes Highlight. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, rein aus Unterhaltungsfaktor, dass wir ihn gecuttet haben. Rausgeschmissen haben. Weiß gar nicht. Nennt sich das auch im Practice Squad auch cutten, Tobi? Oder nur releasen?
Releasen. Okay. Ich musste nur releasen. Nächste News. Die hatten wir tatsächlich, weil die erst, ich glaube, mal wieder, so wie unser Glück war, 2-3 Stunden nach unserer Aufnahme letzte Woche kam. Wie wir aber schon vermutet hatten, Brandon Shell, der Tackle, den wir zwischenzeitlich gesigned haben für das Practice Squad, hat jetzt einen dauerhaften Vertrag fürs Active Roster bekommen und hat ja am Sonntag auch schon auf Right Tackle relativ viele Snaps gesehen.
Da habe ich letztens eine interessante Frage gehört. Da meinte einer, ist Brandon Shell im Moment der beste Right Tackle in unserem Kader? Ja. Ist er gut? Und das ist ein ganz anderes Thema.
Also er ist besser als, oder er war besser, als er das, glaube, vorletzte Woche war. Da war nicht gut. Ich glaube, wenn er da reinkommt und wenn er so ein bisschen den Rost abschüttelt, dann kann er gar nicht so schlecht sein. Und dann ist es okay, was er leistet. Und viel mehr erwarte ich mir von ihm auch nicht.
Gut, hast du noch weitere News, Tobi?
Wir haben das mit Shell angesprochen. Nein, ich glaube, dass es das war. Wahrscheinlich kommt dann wieder eine halbe Stunde, nachdem wir hier mit der Aufnahme fertig sind, ein neues Signing eines neuen Cornerbacks oder Safeties oder was auch immer. Wir werden es abwarten. Wir haben ja immer so ein Glück.
Übliche Frage, die ich stellen muss, Tobi, was gibt's Neues bei den Promis? Was gibt's Neues bei Giselle? Was gibt's Neues bei Miko Grimes?
Ja.
Wie auch immer. Was gibt's Neues bei den Spielerfrauen? Erzähl mal.
Was ist das? Ich habe.
Oh, sind wir hier bei den Wax angekommen? Wax und Wives? Oder wie hieß das bei den Briten?
Ich muss immer wieder sagen, Tobi ist unser Spezialist für Gossip.
Ich habe einmal vor 3 Jahren auf die Ex wieder und was weiß ich nicht, was Freundin, Frau von Jay Cutler hingewiesen.
Ja, wie hieß das?
Christine Cavallari. Es ist schon traurig genug, dass ich den Namen inzwischen auswendig kenne, weil er mich jede Woche danach fragt. Nein, ich weiß nicht, wer jetzt da wem was bezahlt und wer jetzt da von wem Unterhalt haben will. Also da tut sich jetzt nicht
mehr. Aber Hörer, ihr hört, Tobi wird euch auf dem Laufenden halten.
Natürlich. Sobald die neue Staffel von Dancing with the Stars mit Jay Cutler rauskommt, dann wisst ihr Bescheid.
So, und dann würde ich mal sagen, kommen wir auch zum Roundup. Roundup, wisst ihr, immer Themen rund um die NFL. Und diese Woche steht es eigentlich unter dem besonderen Blickpunkt der Namen Quarterbacks. Aber zuallererst mal müssen wir noch kurz über etwas reden, was nach unserer letzten Aufnahme passiert ist. Christian McCaffrey wurde zu den 49ers getradet. Ist ein klassischer All-In-Move in meiner Meinung von den 49ers. Aber macht es sie wirklich besser, Tobi?
Also, ich weiß ja nicht, wer von euch oder wer jetzt von den Hörern das 49ers-Spiel gesehen hat. Er hat ja am Sonntag auch schon gespielt. Ich hätte nicht erwartet, dass er schon so eine tragende Rolle kriegt. Und es hat gezeigt, was er zu leisten imstande ist und dass er die 49ers nach vorne bringen könnte. Allerdings hat es aus diversen Gründen für die 49ers dann nicht zu einem Sieg gereicht. Ich denke, generell wird es sie besser machen, wenn er länger mittrainiert und das System verinnerlicht, wird es sie sicherlich auch nach vorne bringen. Aber ich sehe nicht, dass dieser All-In-Move so erfolgreich wird wie das Vorbild der Rams, die den Super Bowl geholt haben. Also da sehe ich die 49ers so limitiert noch in einigen Bereichen, dass ich denen das nicht zutraue. Auch mit McCaffrey nicht.
Sascha, du hast mit Sicherheit den Trade auch mitbekommen. Wie stehst du denn dazu jetzt da in der Situation, in der die 49ers sind? Ehrlich gesagt, verletzter Stamm-Starting-Quarterback. Im Prinzip spielt ja mit Garoppolo der Backup. Und trotzdem so einen All-In-Move zu machen und mit McCaffrey einen der zwar fraglos besten Running-Backs der Liga zu holen. Aber sie geben ja auch einiges dafür auf.
Dafür zünde ich mir genüsslich meine Zigarette an, denn ich sehe das ein bisschen anders. Also, sie geben ab, ich glaube, ein Zweitrunden-Pick, zwei Drittrunden-Picks und einen vierten, richtig? So in etwa, ich weiß es nicht genau. Sie bekommen jetzt aber einen Back, der noch, lass ihn 2 Jahre noch im Tank haben. Also er kommt in eine Mannschaft, deren Defense sehr gut ist und deren Offense schon allein mit Deebo Samuel eine sehr gefährliche Waffe auf Receiver hat. Dann hat sich Mitchell verletzt und der Wilson, ja, er hat geliefert, aber okay, aber man gibt jetzt den 49ers eine komplett neue Offense. Also, weil McCaffrey kann nicht nur fangen, er kann auch laufen. Er kann auch tatsächlich die Dirty Yards nehmen. Also der rennt auch in den Pulk rein, wenn es sein muss. Und kriegt das hin. Er war verletzt die letzten zwei Saisons bei den Panthers und die Panthers gehen jetzt auf Rebuild und deswegen verscherbeln sie halt alles, was sie haben. Und ich finde, das war ein sehr smarter Move von den 49ers und ich finde auch tatsächlich, das, was sie abgegeben da haben an Picks, wenn das funktioniert, das ist natürlich immer die Voraussetzung und McCaffrey bleibt gesund, was ich der Offense-Line der 49ers zutraue, dass die das schaffen. Die haben, also da sind keine Briefträger, die da irgendwie stehen in der O-Line. Also ich denke, und wie dein Kamerakollege gerade auch sagte, er hatte im ersten Spiel nach 3 Tagen schon einen Impact. Naja, man kann sich ausrechnen, wie das weitergeht, je besser er das Playbook der 49ers kennt und der Shanahan. Und ja, das. Ich bin froh, dass wir schon gegen die 49ers gespielt haben, sagen wir es mal so.
Okay, das kann ich nachvollziehen. Kommen wir dann zu den, ja, zu den versprochenen Quarterbacks. Das erste, und in meinen Augen hat er schon eingeschlagen wie die Bombe, kann ich mir vorstellen, dass Rico gerade Freudentänze in Vegas aufführt. Denn bei den Indianapolis Colts, die ja nun immer mit Quarterbacks, ja, mit alternden Quarterbacks zum Teil gestartet haben, ist nun rausgekommen, Matt Ryan, Matty Ice, wird gebencht. Egal, wie es ihm geht, er wird nicht spielen und er wird vertreten für den Rest der Saison, heißt es, darauf hat man sich schon festgelegt, bis zum Ende der Saison, von Ricos Lieblings-College-Quarterback Sam Ehlinger.
Smarter Move.
Sascha, hast du ihn schon mal gesehen?
Aber das war dann tatsächlich, ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern, gegen wen. So, auf jeden Fall hat er gut gespielt und also die Colts, letztes Jahr haben sie für Wentz getradet. Oder war das dieses Jahr oder letztes davor für Rivers? Also sie versuchen ja nach Luck die ganze Zeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Ehlinger, warten wir mal ab, wie er die nächsten paar Spiele performt, bevor wir uns ein Urteil über diese Entscheidung erlauben. Ich respektiere, dass sie den Mut haben, ihn jetzt wirklich ins kalte Wasser zu schmeißen. So, weil sie hat, Matt Ryan hat ja nun mal auch ein Verfallsdatum überschritten anscheinend und mutig und wir werden sehen, was dabei rauskommt.
Tobi, ich habe vor dem Draft mal gesagt zu euch, das habe ich gesagt von wegen, okay, Sam Ehlinger, im Grunde genommen kannst du ihn auch nur als Tight End benutzen mit dem Körper, den er hat. Der ist so mobil wie eine Bahnschranke. ich sag mal, Big Ben war tatsächlich ein Ausbund an Mobilität im Alter gegen Sam Ehlinger. Wie siehst du die Chancen, dass das tatsächlich der Franchise-Quarterback für die Colts wird?
Sehe ich gleich null. Und ich lasse mich gerne positiv überraschen von Sam Ehlinger, aber ich denke, das ist weniger die Stärke von Sam Ehlinger als die. Du warst das vor ein paar Wochen. Wir hatten ja schon mal das Thema Matt Ryan. Der ist washed. Der ist durch. Sascha hat gerade gesagt, er hat ein Verfallsdatum. Aus meiner Sicht ist er drüber weg. Und mit Matt Ryan werden die Colts in dieser Saison garantiert nichts reißen. Mit Sam Ehlinger haben sie zumindest eine Möglichkeit, den zu testen und zu überprüfen, ob sie mit ihm was reißen können. Und ansonsten gehen sie komplett in die Suche der 2023er Quarterback College-Klasse. So sehe ich das.
Ne? Also ich möchte mal kurz was dazu sagen. Also Sam Ehlinger, der kommt von den Texas Longhorns, ne? Und der war der Starter und hat dort auch tatsächlich performt. Mit der Mobilität an der Bahnschranke, das stimmt. Und wir neigen in der NFL gerade auch dazu, diese ganzen mobilen, flotten Quarterbacks, Justin Fields, Mahomes, Tua Tagovailoa, ich kann den Nachnamen nicht richtig aussprechen, tut mir leid, aber wir neigen dazu, jetzt die Dual-Threat-QBs zu bevorzugen. Und mit Sam Ehlinger kommt wieder dieser Prototyp Pocket-Passer praktisch. Und bekommt der eine sichere Pocket? Doch, dann denke ich, wird er oder er könnte seinen Platz finden in dieser Mannschaft und die Mannschaft ein Playbook auf Ehlinger und seine Stärken ausgerichtet, sodass die Franchise als solches Erfolg haben kann. Das traue ich dem Ehlinger wirklich zu.
Ob's? Muss ich kurz widersprechen. Also ich habe erst ja gesagt mit der Bahnschranke, ne? Das darfst du nicht falsch verstehen. Ich bin kein Fan von diesen werfenden Running Backs. Ich bin kein Fan von denen, von den
Running Backs. Nee, das war jetzt auch tatsächlich mehr auf die Allgemeinheit. Da werden ja nicht die Pocket-Passer hochgelobt, sondern die durch die Gegend flitzen und aus dem Lauf 60 Jahre daraus.
Du musst zumindest ein bisschen irgendwie in der Pocket auch stehen können. Du musst dich in der Pocket vernünftig bewegen können. Und bei Sam Ehlinger habe ich das nicht das Gefühl, dass er das wirklich kann. Ich habe bei Sam Ehlinger wirklich das Gefühl, der steht da wie eine Litfaßsäule und entweder er wird den Ball los, dann kann er weit werfen, ja, schön. Accuracy muss er noch beweisen. Oder aber er wird halt erwischt. Mal vor und zurück zu tänzeln und zu gucken, dass er dem Druck ausweichen kann. Das sehe ich bei Sam Ehlinger irgendwie nicht oder habe ich nicht gesehen. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Er ist nicht der Quarterback, den ich im College am meisten verfolgt habe.
Ja, und er ist jetzt im zweiten Jahr. Er wurde 21 in der sechsten Runde gedraftet. Auf den kommt jetzt gerade eine Menge zu. Er wird jetzt zum Starter ernannt er hat gerade die Chance seines Lebens bekommen, sagen wir mal. Und wir werden sehen, was er daraus macht. So, und mit den Colts hat er nicht die schlechtesten Voraussetzungen. Also ich könnte mir das für einen Quarterback schlimmere Mannschaften vorstellen, wo man starten kann.
Die Chance seines Lebens hatte auch Mac Jones, seines Zeichens eigentlich Starting Quarterback und First-Round-Pick, das letztjährige First-Round-Pick, der New England Patriots. Und tatsächlich ist es so, Bill Belichick hat ihn im Spiel gegen die Chicago Bears, hat er ihn gebencht nach, ich glaube, zwei oder drei Three and Outs, ich weiß es gar nicht genau, und hat dann Bailey Zappi spielen lassen, der zwei gute Drives hingelegt hat und dann auch grottenschlecht gespielt hat. Und natürlich stellt sich die Frage, was bedeutet das jetzt? Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt weiß ich, woher Brian Flores seinen schlechten Umgang mit Tua unter Fitzpatrick und auch mit Josh Rosen und so weiter her hatte. Denn meiner Meinung nach ist das, was Bill Belichick da mit seinen Quarterbacks macht, ist das Potenzial, beide Quarterbacks zu verbrennen. Ich bin kein großer Fan von Mac Jones, von der Art, wie Mac Jones gespielt hat. Da fehlt mir einfach was. Der wurde mir zum Teil auch ein bisschen zu hoch gelobt. Also zum Beispiel als Game Manager wäre mir ein Jimmy Garoppolo immer noch lieber gewesen, noch einige andere Quarterbacks. Irgendwie fehlte mir bei Mac Jones einiges. Bailey Zappi kann ich noch nicht genug beurteilen, aber ist halt auch, ich glaube, ein Viertrunden-Pick. muss man halt eben auch gucken.
Ja, vierte Runde. Hat aber gegen uns sehr souverän gespielt. Also,
ja, das kann ja auch durchaus mal sein. Also es, jeder Quarterback hat mal ein gutes Spiel oder herausragende Viertel oder was auch immer. Aber im Gesamtkonstrukt betrachtet finde ich es doch eher schwierig und vor allen Dingen jetzt so ein Wechselspiel zu machen. Ich meine, wir haben es jetzt auch erlebt. Wir haben ja mit Skylar Thompson einen Siebtrunden-Pick, der auch eigentlich gar nicht mal so schlecht gespielt hat. Aber man braucht halt die Vorbereitung. Und er hat schon unter der Woche anscheinend die First-Team-Reps aufgeteilt. Und davon gibt's halt nicht so viele. Und das mit zwei jungen Quarterbacks führt eigentlich dazu, dass beide Quarterbacks nicht sicher sind. Es sei denn, sie sind absolute Ausnahmetalente. A la Tom Brady zum Beispiel, das war ja seine große Stärke.
Genau, da habe ich eine verrückte Theorie zu diesem Quarterback-Hickhack. Aber erzähl bitte weiter. Ja.
Darfst du gleich gerne auch was zu sagen? Auf jeden Fall habe ich einfach den Verdacht oder die ja, Sorge kann man bei den Patriots bei mir ja nur nicht sagen, aber dass es wirklich so laufen wird, dass das bedeutet, dass beide Quarterbacks ja verbrannt werden, ganz einfach. Sascha, aber du hast eine Theorie, dann erzähl die mal.
Ja, tatsächlich hat der Seppi, als der Belichick damals bei den Patriots anfing, war Drew Bledsoe der Starting Quarterback, verletzte sich. Ich weiß nicht, wer der Backup von ihm damals war, der sich dann auch verletzt hat und ein gewissen Tom Brady nach vorne spülte. So, und Gleiches passierte ja plötzlich irgendwie so ein bisschen mit dem Bailey Zappi. Den keiner hatte den auf der Rechnung. Der tauchte auf einmal auf und stach mit seinen Zahlen auch den aktuellen Mac Jones aus. Und dann hat Belichick sich vielleicht gedacht, okay, ich gebe dem Jones noch mal eine Chance zu zeigen, dass er es ist. Wenn man ihn dann gleich nach drei Offense-Spielzügen, die mit einem Three-and-Out geendet haben, bencht, das muss ja, ich habe das Spiel nicht verfolgt, daher weiß ich es nicht. Das muss ja schon fast Anfang zweites Quarter gewesen sein. Dann, das kann ich dann nicht nachvollziehen tatsächlich. Ich habe gedacht, der Belichick hat jetzt wieder genau das gleiche Glück wie damals, 2001, dass er mit dem Seppi da irgendwie so ein Tom Brady Type Typ hat, der jetzt gleich übernehmen kann und die Mannschaft zum Erfolg führt, was er ja auch getan hat. Die haben ja wirklich nicht schlecht gespielt und der Seppi und was da jetzt letzte Woche passiert ist, ihr seid mit der AFC auch mehr vertraut als ich. Ich komme aus der NFC. Ich bin da nicht so drinne. Ich habe das alles gar nicht mitgekriegt. Ich höre das gerade von euch, aber ich habe die Theorie, dass er die Hoffnung hatte, mit Seppi eventuell seinen nächsten Tom Brady da durch Zufall hervorfischen zu können und hat die beiden dann gegeneinander nochmal antreten lassen und sich dann im letzten Spiel verpokert und im nächsten Spiel werden wir sehen, wer startet. So.
Ja, Tobi, Belly Seppi, der neue Tom Brady.
Ja, mit Sicherheit. Also.
Nein, nicht falsch verstehen. Dass er die Hoffnung hat, dass das passiert. Ich sag nicht, dass er der neue Tom Brady ist. Nicht falsch verstehen. Aber damals hatte er ja auch genau dieses Glück, dass ein Quarterback, ja, den er aus der späten Runde hatte, eingeschlagen ist durch Verletzung seiner Starter. Und vielleicht war dieses Mal auch die Hoffnung von ihm, dass das wieder der Fall ist, weswegen er ihn schnell eingewechselt hat nach Mac Jones und dann bemerkt hat, okay, ich lag falsch und deswegen jetzt so konfus da über die Quarterback-Situation diskutiert wird. Das ist so meine Theorie. Und wie gesagt, das ist nur mein eigenes Ding, was ich mir denke. Was alle anderen dazu sagen, okay, aber das, ich könnte mir vorstellen, dass er so denkt.
Sind wir doch mal ganz ehrlich, zu denen, die mehrere Spiele der Patriots in dieser Saison verfolgt haben. Da krankt es nicht an Mac Jones oder an Bailey Zappi, wer da jetzt Quarterback spielt. Die gesamte Offense der Patriots hat in der Struktur und so, wie sie spielt, ein großes Problem. Das war auch im Spiel gegen die Bears so. Also das war, Bailey Zappi hat Pässe werfen dürfen oder hat ein Konzept bekommen, was es ihm leicht gemacht hat, nicht so scheiße auszusehen wie Mac Jones, um es mal auf den Punkt zu bringen. ihren Top Wide Receiver haben sie von uns. Devontae Parker hat in dem Spiel gegen die Bears 68 Yards gemacht mit drei Receptions. Klar, das ist ein Contested Catch Monster. Das können auch die Patriots einigermaßen einsetzen. Aber alles andere war, entschuldigt bitte den Ausdruck, ich habe ihn bei uns kritisiert, ich finde ihn immer noch scheiße, aber alles andere ist Kurzpassgewichse, was die da spielen.
Okay, wie gesagt, das ist nur mein...
Das ist ein Zitat über die Spielweise von Tua letztes Jahr. Deswegen, das vielleicht für dich und die Lions-Fans, die sich das anhören, zur Erklärung. Dieses Wort Kurzpassgewichse geht mir wirklich auf den Geist, aber die Patriots spielen nichts anderes.
Und, ja, vielen Dank.
Sie haben gegen Chicago, die nun wirklich in den vergangenen Spielen nicht gerade geglänzt haben, gerade auch in der Defense, nicht gut ausgesehen. Sie haben in weiten Teilen der Saison in der Offense schwer zu strugglen und egal ob Seppi oder Jones, beide werden in dem, was die Patriots da im Roster haben und was sie auf den Platz bringen können, nicht sonderlich großartig glänzen können. Und ich würde das unterstreichen, was du sagst, Micho. Es werden beide verbrannt mit ihrem Potenzial, was sie haben, weil sie das in der Offense, so wie die momentan da bei den Patriots am Werke ist, beide nicht glänzen können. Ganz egal davon, dass ich schon pre-Draft von Mac Jones nicht wirklich überzeugt war.
Okay, wäre unser Anker Rico hier, hätte er die Überleitung mit Sicherheit besser hinbekommen, weil er alles anders strukturiert hätte. Naja, beziehungsweise ich hätte ja einen Roundup gemacht, ich hätte es wahrscheinlich genauso strukturiert. Aber fangen wir doch mal an. Matt Ryan hat ja ursprünglich bei den Atlanta Falcons gespielt und ist gegangen, nachdem sich die Atlanta Falcons um einen anderen Quarterback bemüht haben, der letztendlich aber bei den Cleveland Browns gelandet ist. Ihr wisst alle, um wen es sich handelt, nämlich um Deshaun Watson. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das Gesicht nach hinten geschlagen, als unser Gast Sascha mir vorhin etwas erzählte, weswegen ich jetzt spontan den Roundup umgeschmissen habe. Ja, aber Sascha, ich möchte gerne, dass du vielleicht jetzt mal den Leuten sagst, was gibt es Neues um das Thema Deshaun Watson, der hier ja schon öfters Thema war und alle wissen, was wir von dieser Piep, hier passendes Schimpfwort einsetzen, halten.
Okay, es ist ja bekannt, dass er über 20 Zivilklagen wegen, ich sag's jetzt mal, sexueller Nötigung am Laufen hat. So, er wurde in Houston vor einem ordentlichen Gericht, wurde die Klage abgewiesen. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen noch immer man das da dann halt abgewiesen hat, keine Ahnung. Zivilklagen hat man, da hat die Richterin dann aber wiederum seine Schuldigkeit ja bestätigt und hat dann, ich weiß nicht wie viele, auf jeden Fall über 20 Zivilklagen zugelassen gegen Deshaun Watson, der dann ja zu den Browns getradet wurde. Und jetzt letzte Woche kam dann tatsächlich eine neue dazu, ich glaube, das war die 24., wenn ich mich richtig erinnere. Und die sagte plötzlich aus, weil vorher ging es ja nur darum, dass Deshaun Watson um ein Happy Ending gebettelt hat und seinen Status hat versucht auszunutzen und er dann mal vielleicht die Hand der Masseuse zwischen sein Anus und Hoden geführt hat, aber alles so, ja, halt ohne Gewalt und eher mit, oh, bitte mach doch mal und bitte mach doch mal. Dieses Mal ist einer aufgetaucht, die klipp und klar gesagt hat, er hat meinen Kopf und er hat mich zum Oralsex gezwungen. Ich wollte es gerade aussprechen, wie man das macht. Das kann ich nicht. Also inzwischen sagt eine Frau in Amerika, er hat mich zum Oralsex gezwungen, was keine sexuelle Nötigung ist. Das ist per Gesetz eine Vergewaltigung. So. Und ich weiß nicht, wie damit jetzt umgegangen wird. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ich frage mich, wieso ein Mensch Ray Rice wurde, nachdem er seine Frau im Fahrstuhl vermöbelt hat, sofort verbannt. Der hat nie wieder das Feld betreten. Und ein Deshaun Watson kann mit denen zivil klagen und wahrscheinlich sogar selbst mit der Klage, die jetzt kommt, wird der wahrscheinlich gegen die Texans am, war das Week 11 oder Week 12? Wann wird er gegen die auflaufen?
Spiel 11, meine ich. Nee, meint er hat 11 Spiele gesperrt, also Spiel 12.
Ja, dann Spiel 12 wird er gegen die Texans wahrscheinlich auflaufen, aber jetzt ist tatsächlich eine Klägerin aufgetreten, die ihn ja praktisch der Vergewaltigung beschuldigt. Und mir fehlen da eigentlich einfach die Worte vom Handeln seitens der NFL, seitens Deshaun Watson, der ja am Anfang nicht Cleveland präferiert hat. So, da wollte er ja gar nicht hin. Also das ging ja irgendwie, das Wettbieten ging ja bei den Falcons und die hat er, waren es die Falcons, wo er gerne hin wollte. Er hatte doch sein Lieblingsziel, das hat dann nicht geklappt und plötzlich war dann halt Cleveland, ach, oh, alles supi. Der wollte einfach nur raus aus Texas, aus dem Bundesstaat Texas. So Justizflucht, habe ich beinahe das Gefühl. So, vor allen Dingen, wenn ich jetzt lese, was da noch rauskommt, gut, es muss bewiesen werden, deswegen in dubio pro reo und ja, aber ja, das war für mich irgendwie tatsächlich oder ist ja aus verschiedenen Ursachen ein Thema, wo ich ja ich übergebe das Wort an euch.
Tja, ja. Also, was soll ich dazu sagen? Jeder weiß, dass ich der Meinung bin, dass Deshaun Watson nicht mehr in der NFL spielen sollte. Dass sowas in keinster Weise gut zu heißen ist. Auch das, was vorher schon gelaufen ist. Also die zugegebene sexuelle Nötigung ist für mich bereits ein absoluter Grund, dass dieser Kerl nicht mehr in so einer so spielen sollte. So.
Ins Gefängnis gehört er. Entschuldigung, erzähl weiter. Ja,
Gebe ich dir vollkommen recht. Trotz allem, er kann hier nicht sprechen und deswegen muss ich die undankbare Aufgabe übernehmen, zumindest ansatzweise für ihn zu sprechen und nur ansatzweise wegen dieser neuen Situation. Und du hast es gerade eben schön ausgedrückt. Erstmal in dubio pro reo, also auf gut Deutsch gesagt, wir wissen nicht, ob es wirklich so ist. Und er ist natürlich mit der Vorgeschichte ein einfaches Ziel für Leute, die damit irgendwie auf irgendeine Art und Weise Geld verdienen wollen. Das will ich nicht ausschließen. Das heißt nicht, dass ich das glaube. Das heißt nicht, dass ich das gut finde oder was auch immer. Nur solange das noch nicht bewiesen ist, müssen wir halt vorsichtig sein. Wir haben auch schon Fälle gehabt, wo wir gesagt haben, naja, das kann auch untergeschoben sein. Das merkt man zum Teil. Das sieht auch nach einer abgekarteten Sache aus. Nochmal, Deshaun Watson ist, ich möchte jetzt keine Vergleiche anführen, weil die können auch strafrechtlich relevant sein, aber ich sehe diesen Typen tatsächlich, also ich halte von ihm menschlich absolut nichts, das geht gar nicht, was er gemacht hat, haben wir oft genug diskutiert. Wenn er das gemacht hat, gehört er erst recht in den Knast, wie vorher auch schon, und dann hoffe ich, dass er auch seine gerechte Strafe bekommt. Ich sage nur allen, versucht ein bisschen neutral an die Sache ranzugehen, es ist noch nicht bewiesen, das ist erstmal ein Vorwurf. Und das kann viele Hintergründe haben. Das ist das Einzige, was ich zu ihm und seiner Ehrenrettung in Anführungszeichen, was man da noch Ehre nennen kann, sagen kann. Wie ich persönlich das Ganze empfinde und wem ich da persönlich glaube, ich glaube, das kann sich jeder denken. Für mich, ich glaube nämlich nicht, dass es nur bei sexueller Nötigung geblieben ist. Das wäre mir immer sehr, sehr komisch vorgekommen.
Einfach alle, die ihr diesen Podcast hört, googelt Deshaun Watson. Buff. Und dahinter Anklage. Und ihr werdet alles lesen. Und das.
Tobi, möchtest du noch was dazu sagen?
Was will man dazu noch sagen? Also es ist, ich habe mich vorher klar von diesem Menschen distanziert und habe gesagt, der gehört nicht auf ein Footballfeld, sondern ins Gefängnis. Ich sage das jetzt noch deutlicher und der Mensch ist absolut widerlich, der Mensch ist krank.
Richtig, und, das ist es, der ist krank im Kopf.
Der wird sich nicht ändern und das Problem wird sich nicht ändern. Selbst wenn er in diesem Fall dann nicht, dann das nicht gemacht haben sollte, es wird, das, da muss man ja keinen...
Sein Wesen wird sich nicht ändern.
Nein, er hat ja auch nie Reue gezeigt oder sowas. Nein. Oder ernst gemeinte Reue.
Das nee, wird so weiter. Er glaubt an seine Unschuld, das sagt er doch die ganze Zeit.
Eben deswegen. Das wird so weitergehen. Er wird es wieder machen, auch im Raum Cleveland. Die Browns werden ihm einen Vertrag mit den entsprechenden Klauseln gegeben haben. Und irgendwann wird eine Masseurin kommen, auch aus dem Raum Cleveland, und dann fliegt er da raus. Und dann ist vorbei.
Nö, dann wird das erstmal wahrscheinlich von der Franchise irgendwie wieder tief gestapelt. Da will nur einen auf Trittbettfahrer, weil das ist in den Staaten ja leider so, dass man erstmal denkt, die will da Gewinn draus schlagen. Dass man vielleicht mal überlegt, dass eine Frau, der sowas widerfahren ist, dass die vielleicht nicht nur monatelang, sondern jahrelang darunter leidet und darüber nicht reden kann, selbst mit ihrem Ehemann nicht, dass ihr das bei der Arbeit passiert ist. So, das weil das in einem Menschen, ich kann es nicht anders beschreiben, als zu sagen, dass das vernichtet einen Menschen. So eine Situation vernichtet einen Menschen komplett. Alles. Und der kommt damit wieder durch. Da bin ich mir fast sicher. Weil Deshaun Watson verspricht der NFL 1. Kohle. Habt ihr die Bilder vom Tailgating gesehen bei den Browns? Happy Endings sind nicht illegal? Also mit der Gummipuppe und sowas? Also ich habe die Browns gemocht. So, und die Fans hier in Deutschland, ich mag sie noch immer, auch aus dem Forum NFL Talk, es sind alles feine Typen, aber einer nicht von denen, der ihn verteidigt andauernd. Aber das, wir reden hier wirklich über einen Menschen, von wir nicht wissen, was kommt noch? Oder wann hört's auf bei ihm? Wo ist bei ihm die Grenze?
Wann hört's auf? Nie, weil er nicht daraus lernt.
Und wo ist die Grenze bei ihm?
Die wird sich schrittweise immer weiter verschieben. Der Mann ist eine Gefahr für die Gesellschaft, wenn der so weitermacht. Der braucht eine vernünftige, stationäre und geschlossene Therapie.
Richtig.
Weil, wie gesagt, Amerika oder die Gesellschaft in Amerika bevorzugt ja die viel Geld haben. Deshaun Watson wird von den Browns, von der Franchise mit Kohle zugeschüttet bis zum geht nicht mehr.
Der verdient dieses Jahr nur 1 Million.
Ja, warum verdient er denn? Warum?
Ja, weil er den Rest verlieren soll. Und ab dann ist alles garantiert.
Ja, genau.
Über 250 Kröten.
Das ist ja von der Vertrag ist ja von der Franchise. Und das ist ja das Perverse. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Der ist ja absichtlich so ausgelegt, dass das so ist, dass er möglichst wenig Geld verdient. Es ist, also,
die wussten, dass da was auf die zukommt im ersten Jahr. Es war denen völlig egal. Die haben nur ihren Shot auf den Ring. Die denken, sie haben das Roster dafür. So, und da wird gerade einfach nur so widerlich an Erfolg gedacht, obwohl man gar nicht weiß, ob Deshaun Watson liefern wird, weil ich möchte mal die gegnerischen Stadien erleben, wenn er aufläuft.
Er ist in der Preseason ja schon dementsprechend empfangen worden und die Fans, die Gegenspieler, alle, die da in irgendeiner Art und Weise
eine
Meinung zu haben, der wird leiden müssen ohne Ende.
Mhm.
Aber zu Recht, muss ich ganz ehrlich sagen, zu Recht.
Ich hoffe, dass TJ Watt untouched durchkommt.
Früher oder später wird er das tun, ja.
Oder Andrew von Ginkel, ist mir auch egal.
Ja, das werden wir sehen, gegen uns
spielen. Das hoffen wir alle. Das ist ein höchst unabhängiges Thema. Jeder kann sich da seine eigenen Gedanken zu machen. Ich würde aber sagen, wir sollten jetzt mal tatsächlich endlich mal über ein Spiel reden, über ein Footballspiel. Über ein Footballspiel, das es gegeben hat am Sonntag. Die Miami Dolphins haben gewonnen. Und Tobis Wunsch wurde erfüllt. Wir haben mit dem Quarterback das Spiel beendet, mit dem wir das Spiel auch begonnen haben. Das haben wir 3 Spiele hintereinander nicht geschafft. 4, Entschuldigung. 4.
Wir wollen ja mal bei der Wahrheit bleiben.
Ja, tut mir leid. Tobi.
Ja, bitte.
Dann kannst du direkt auch noch mehr dazu sagen zu dem Spiel, oder?
Also, ganz ehrlich, ich fange mal ganz hinten an, weil das möchte ich mir ja nicht nehmen lassen. Du kannst den Namen ja eh nicht aussprechen. Aber ich hätte nie vor der Saison nicht, in dem Spiel schon nicht, Und selbst 20 Sekunden vorher hätte ich nie gedacht, dass ich diesen Satz mal im Podcast sagen werde und sagen darf. Noah Igbinoghany hat uns ein Spiel gewonnen. Und das geht runter wie Öl. Unser ehemaliger First-Round-Pick.
Ist immer noch First-Round-Pick und ist auch immer noch unser.
Ja, aber ich hätte nie gedacht, nie, dass ich das mal würde sagen können. Deswegen musste das jetzt zelebriert werden. Also ganz ehrlich, wir sind ja schon gebeutelt, was die Verletzungen in der Secondary angeht. Und wir haben mit dem letzten Aufgebot gegen die Steelers teilweise in der Defense gespielt. Und das hat man an der einen oder anderen Stelle auch gemerkt. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass Eric Rowe Teile der Snaps gekriegt hat, dass Clayton Fegedulam, den wir eigentlich nur für die Special Teams geholt haben, 18 Defensive Snaps spielen musste. Verone McKinley musste 16 spielen. Wir haben das dann irgendwie so mehr oder weniger verteilt, als dann auch noch Brandon Jones verletzt raus musste. Also wir waren schon relativ hart angeschlagen. Aber um dann mal zum Anfang zu springen. Tua war wieder da, Tua hat durchgespielt und die Offense der Miami Dolphins hat die ersten zwei Drives, ich würde sogar sagen die ersten zwei, losgelegt wie die Feuerwehr. Die konnten machen, was sie wollten. Ich weiß nicht, was die Steelers sich da vorher gedacht haben, was da auf sie zukommt, aber die hatten null Zugriff, hatten keine Chance und wären die Miami Dolphins nicht so blöde gewesen durch ein paar Drops, die nun nicht hätten sein müssen, durch Pässe, die nicht ganz akkurat an den Mann gebracht wurden, dann hätte man locker nach dem ersten Viertel so eine Führung haben können, um das Spiel locker nach Hause zu fahren. Aber dann ist es abgerissen, komplett abgerissen. Und das hatte bedingt damit zu tun, dass die Steelers sich dann mal gedacht haben, sie wollten defensiv auch an dem Spiel teilnehmen. Das war es aber nicht nur, weil die O-Line hatte den Pass-Rush der Steelers eigentlich relativ gut im Griff. So viel Druck hatte Tua gar nicht. Aber teilweise sehr ungenau geworfene Bälle, einige Drops, wo du dir denkst, mein Gott, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ein Playcalling von Mike McDaniel unter anderem, wo man sich auch manchmal nur an den Kopf gepackt hat und gedacht hat, ja, mein Gott, was soll das denn? Wir haben die Steelers stark gemacht und ich habe zur Halbzeit schon gedacht, um Gottes Willen, bringst du mal schnell alles außer Reichweite, was du irgendwo hinschmeißen kannst. Also ich habe mich das ganze Spiel nur aufgeregt, weil es für mich so ausgesehen hat im Verlauf des zweiten Quarters und des ganzen Spiels, dass den Spielern nicht klar war, dass sie das Spiel auch verlieren können und dass sie irgendwie nicht konzentriert waren und nicht so ganz bei der Sache waren, weil da waren ja teilweise haarsträubende Drops dabei, wo du dir denkst, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also je weiter das Spiel lief, habe ich immer mehr das Risiko gesehen, dass die Steelers vielleicht irgendwann mal einen vernünftigen Drive zusammenkriegen und Kenny Pickett was Besseres zu tun hat, als die Spieler der Miami Dolphins anzuwerfen, um es mal übertrieben zu sagen. Also die Defense der Dolphins super stark, fast über das gesamte Spiel, fast keine Big Plays zugelassen, das Laufspiel der Steelers, Najee Harris, wunderbar im Griff gehabt, aber über die meiste Zeit kein Druck, überhaupt kein Pass Rush. Der Kenny Pickett hatte Zeit ohne Ende, teilweise 10 Sekunden, um die Bälle anzubringen. Sorry. Und so machst du natürlich einen Gegner auch stark. Du warst über lange Zeit des Spiels in der Gefahr, ein Spiel zu verlieren, was du eigentlich gar nicht verlieren kannst. mir ging das genauso wie letztes Jahr in London gegen die Jacksonville Jaguars, wo wir uns hinterher nach dem Spiel gefragt haben, wie zum Teufel kann man so ein Spiel verlieren? Und bis zum letzten Spielzug, bis zur Interception von Noah Igbinoghini, hatte ich ein saumieses Gefühl, dass Kenny Pickett doch mal positiv einer rausrutscht. Weil das kann ja immer mal passieren. Und wie gesagt, gerade mit der Secondary, die wir dann dahinter ja auf den Platz gebracht haben, also trotz des Sieges habe ich mich schwer geärgert.
Ja, also man muss sagen, es war jetzt auch kein schönes Spiel. Von keiner Seite. Das war auch nicht zu erwarten. Viele reden vom Ross, den Tua gehabt hat. Ich gehe noch eine Nummer weiter. Ich sage ganz klar, Tua hat den ersten Drive richtig gut gespielt. Der Drive war gescriptet. Er hat den zweiten Drive richtig gut gespielt. Da würde ich behaupten, dass ein Teil sogar auch noch gescriptet war. Beziehungsweise, dass die Steelers sich da noch nicht draufgestellt haben. Dann riss es ab. Tuas Deadline sieht jetzt gar nicht so schlecht aus, ne? Also tatsächlich 4 Carries für 15 Yards, das sind mehr Yards per Carry als Chase Edmonds gehabt hat. Insgesamt 261 Yards, ein Touchdown, aber nur 21 Completions. Dabei ist Tuas Stärke eigentlich tatsächlich die Accuracy. Und er offenbart wieder alte Schwächen. Er offenbart wieder alte Schwächen mit den Reads, dass er zu lange für seine Reads braucht, dass er Schwierigkeiten hat, dass er den Ball zu lange dann teilweise hält. Das ist nicht bestraft worden und er hatte haarsträubende Fehler drin. Nochmal, wir können uns nur bedanken bei dem Defensive Backfield der Steelers, die tatsächlich einiges an Drops hatten. Und wo ich ganz klar sage, im Normalfall verlierst du das Spiel. Und zwar locker mit 2 Scores. Ja. Dass wir dieses Turnover-Battle da gewonnen haben, ist tatsächlich, vor allen Dingen, dass wir keinen Turnover hatten, ist vor allen Dingen absolutes Glück. Was positiv war, auch von Seiten von Tua, ist, dass er den Ball weiterhin verteilt. Er hat keinen Lieblingsreceiver. Ja, Tyreek Hill wurde 13 Mal angeworfen, also 13 Targets hat Tyreek Hill gesehen, aber das ist nicht sein einziger Lieblingsreceiver. Ray Mostert hat 5 Targets gesehen, Jalen Waddle hat 5 gesehen, Mike Gesicki hat 7 Targets gesehen. Also da ist schon einiges. Das macht er gut, tatsächlich nach wie vor. Chase Edmonds hat 2 Targets gesehen. Er hat sagenhafte 0 Catches daraus gemacht. Und das waren Drops. Das war tatsächlich nicht Tua schuld. Und wenn Chase Edmonds die Bälle fängt, ganz ehrlich, bei beiden sehe ich das Spiel auch anders laufen. Also könnte man auch Chase Edmonds da eine Mitschuld dran geben, dass es letztendlich so eng war.
Führt übrigens die Liga an inzwischen.
Mit Drops?
Ja.
Ja, okay. Ja, ich finde es immer schwierig zu sagen, das war ein Drop oder das war kein Drop. Da hat jeder auch eine individuelle Sicht auf die Dinge. Und was man so alles sehen kann, es ist ja auch so, dass der Ball ja teilweise einen Spin hat. Man kennt den Boden nicht genau. Also da hängt so viel miteinander zusammen, dass ich finde, dass das von außen immer relativ schwierig zu beurteilen ist, ob es ein klarer Drop ist oder nicht.
Darf also ich einmal kurz was sagen? Ja. Euer Quarterback ist mit 105,9 Passer Rating inzwischen der viertbeste in der NFL. Wollte ich nur sagen. Ihr dürft weiterreden.
Oh, dann habt ihr jetzt tatsächlich, da hast du Tobi jetzt einen großen Mitgefallen getan, der ganz, ganz großer Tua-Verfechter ist. Ich sag ja, deswegen sind wir auch quasi bei Tua-Watch. Ich sag ja immer von wegen, wir müssen dieses Jahr gucken, ob Tua the Man ist. Und das war ein Spiel, wo er mich nicht so überzeugt hat. Ich sehe nach wie vor, dass er es kann. Und ich halte ihm auch nach wie vor zugute, er hat 3 Spiele nicht gespielt.
Und
ich halte ihm nach wie vor zugute von wegen, dass das vielleicht noch Ross gewesen sein kann.
Ihr habt mit Hill den Leading Receiver und mit Jalen Warden den 4. Leading Receiver der NFL. Ja. Hill hat 773 Yards und Waddle 621 Receiving Yards. Sind zwar nicht alle auf Tua zu Schulden kommen und er hat im letzten Spiel bei euch auch irgendwie ja die meisten Targets, also er hat doppelt so viele Targets gesehen wie Gesicki, der nächst angespielte Spieler, also er sucht Hill sehr oft, aber auch erfolgreich. Und verteilt zudem an andere offensichtlich, was ich nur aus Statistiken lese.
Naja, aber nochmal tatsächlich, also er hat auch unheimliches Interceptionsglück. Im Normalfall hätte er 3 Interceptions in dem Spiel haben müssen.
Tja, und ihr hattet 3, obwohl ihr vorher kaum Turnover kreieren konntet, hattet ihr 3 Interceptions.
Ja gut, wir hatten vorher mit den Drops zu kämpfen.
Ja, ja, also wir hatten über die verschiedenen Spiele hindurch, also teilweise auch schon haarsträubende Drops in der Defense, aber das hat dann tatsächlich mal ganz gut geklappt. Und
ich möchte dann aber zumindest, oder ich muss zumindest noch ein paar Punkte ansprechen. Das eine ist das Punt Returning natürlich, Cedric Wilson. Wie war das? Ich glaube, 5 Returns hat er bekommen, oder 5 sollte er machen. 4 davon waren Fair Catches und einen hat er für 1 Yard getragen. Also das ist ein recht teurer Punt Returner. Das ist soweit zum Negativen. Das Positive neben dem, dass wir gewonnen haben, du hast es zum Teil schon erwähnt, dass unsere Defense tatsächlich einen kräftigen Schritt nach vorne gemacht hat. Ich möchte da vor allen Dingen 2 Spieler hervorheben. Das eine ist tatsächlich ein Spieler, der endlich signifikant mehr Snaps gesehen hat, nämlich, der Name ist heute schon gefallen, Andrew Van Ginkel, der meiner Meinung nach unserem Linebacker-Core, beziehungsweise unserem Pass-Rush, richtig, richtig gut tut, weil er auch im Run-Stopping gut ist. Und meiner Meinung nach gehört der Spieler mittlerweile, also er hat es wieder gezeigt, gehört er eigentlich sogar in die Stammformation. Der zweite Spieler, den ich hervorheben möchte, ist tatsächlich Jalen Phillips. Tobi, ich sehe an einer Stelle ein bisschen was anders. Du hast gesagt, dass kein Druck kam. Wenn Druck kam, war es tatsächlich Jalen Phillips. Und der hat ein herausragendes, also für mich war das eins der besten Spiele überhaupt. Ja, von ihm. 1,5 Sacks, 4 Tackles, 4 Tackles assisted. Alles gut und schön, hört sich jetzt nicht nach Monsterzahlen an. Aber was der für Druck erzeugt hat, war schon aller Ehren wert. Also das ist tatsächlich, wenn er so spielt, sehe ich auch kein Problem damit, wenn wir in der Defense tatsächlich ein bisschen ausgedünnter sind. Ja, RVG habe ich schon erwähnt. Weiterhin ganz weit vorne für mich in der Defense, Javon Holland, der die Defense mittlerweile dirigiert. Ja, er hat die Interception gefangen, aber das ist es nicht alleine. Er dirigiert die Defense, er stopft die Lücken. Ganz großen Anteil daran, dass letztendlich die Drives am Ende gestoppt wurden und dass Kenny Pickett tatsächlich dann auch die entscheidende Interception kurz vor Ende, nur ich bin Noah, du hast ja gesagt, ich kann den Namen nicht aussprechen, dann versuche ich es gar nicht erst, tatsächlich den Ball in die Arme geworfen hat. Insgesamt ist das für mich ein dreckiger Sieg, ein Arbeitssieg. Das passiert aber jedem Team. Es ist für mich von Tua-Sicht aus ein Spiel, wo ich nicht von Tua begeistert bin, wo ich sage, da muss eine Steigerung kommen. Die Erklärung habe ich gerade eben schon gemacht. Ich glaube aber, dass wir auf dem richtigen Weg jetzt sind und dass wir diesen Weg halt, diesen eingeschlagenen Weg weitermachen können. Chase Edmonds sollte auch wieder, muss einen Schritt nach vorne machen. Die Special Teams müssen einen Schritt nach vorne machen und wir müssen halt gucken, dass wir im Defensive Backfield dementsprechend irgendwie eine Lösung finden. Tobi, möchtest du noch was ergänzen?
Wie sieht denn für dich diese Lösung aus?
Im Defensive Backfield?
Ja.
Tatsächlich würde ich vielleicht sogar einen Linebacker opfern. Ja. Oder ich würde 3-4 spielen, eine klassische 3-4 Defense. Und würde versuchen, tatsächlich vielleicht sogar Triple Safety zu spielen. Mit Eric Rowe, mit Verone McKinley, mit Javon Holland, um den, wenn Justin Bissell da zum Beispiel mitspielt, ja, um da ganz einfach immer Safety-Hilfe zu haben. 2 Single High und tatsächlich über den 4-Man-Rush tatsächlich den Druck erzeugen. Jalen Phillips hat gezeigt, dass das kann, Christian Wilkins hat gezeigt, dass das kann. Jetzt muss tatsächlich auch mal ein Emmanuel Ogba einen Schritt nach vorne machen oder Melvin Ingram noch mal einen Schritt nach vorne machen. Um da müssten wir vielleicht viel mit Loops arbeiten. Ich bin ein großer Fan von Loops. Also wer das nicht weiß, ist, wenn ein Defense-Spiel, also es gibt einen Stunt, das ist, wenn man zum Beispiel ein anderes Gap, eine andere Lücke in der O-Line attackiert, als die, der man eigentlich gegenübersteht. Und ein Loop ist, wenn man quasi fast schon die komplette Seite wechselt, also um andere Defense-Spieler drumrum läuft, rotiert, um dann eine Lücke zu attackieren oder über eine Lücke mit Speed zu kommen oder mit Power zu kommen, wo die Offense Pre-Snap gar nicht mit rechnen konnte. Und ich glaube, dass man darüber viel noch jetzt vom Scheme her Druck erzeugen kann, ohne die Secondary zu entblößen. Aber, wie gesagt, ich sehe ja, was passiert. Tobi guckt gerade sehr kritisch.
Ja, ich gucke gerade sehr kritisch, weil Emmanuel Ogba sollte erstmal einen Schritt nach vorne tun, dass er wieder auf den Platz kommt.
Ja.
Sonntag nicht gespielt. Von daher.
Wir brauchen einen vernünftigen Foreman Rush, um das auftragen zu können. Das wäre meine Lösung. So, und jetzt habe ich es ja schon so weit gesagt, aber trotzdem, Spieler des Spiels ist für mich Jalen Phillips. Der ist für mich der entscheidende Mann gewesen. Dem würde ich den Gameboy geben. Und das wäre es zumindest defensiv. Ja, und offensiv ist es tatsächlich der Mann, der sich den Arsch abgelaufen hat. Und der auch den Touchdown erzielt, das wäre für mich Raheem Mostert. Aber wenn ich die Wahl hätte zwischen Mostert und Jalen Phillips, wenn ich nur einen Gameball hätte, würde ihn tatsächlich Jalen Phillips kriegen. Wie sieht das bei dir aus, Tobi?
Ja, da du ja jetzt schon alle weggenommen hast, die einigermaßen
überhaupt. Nein, ich könnte jetzt noch Jalen Waddle nennen, ich könnte jetzt natürlich noch Tua selber nennen, ich könnte Javon Holland nennen, ich könnte AVG noch nennen, Christian Wilken, also du hast die freie Auswahl. Xavier Howard?
Also, AVG hat, glaub, also wie heißt das Ding nochmal? Im Fish Tank, so heißt das. Der Podcast von unter anderem unserem guten Freund OJ McDuffie, da hat glaube ich, AVG einen Gameball gekriegt, Jalen Phillips hat einen gekriegt. Nein, ich will nur Equinoggi nie diesen Ball geben. Den darf er gerne behalten und dann darf er gerne Motivation und Selbstvertrauen aufbauen, denn wir werden ihn in nächster Zeit noch dringend brauchen, den jungen Mann. Ich meine, er ist ja immer noch jünger als fast einige der Rookies, die dieses Jahr aus dem College rausgekommen sind. Er ist immer noch in der Lernphase, er kann sich immer noch entwickeln und wenn es dazu führt, dass es so läuft wie bei Nick Needham, dann bin ich da höchst zufrieden mit und den Ball hat er gefangen, war ein super klasse Toe-Tap, also wer sich dran erinnern kann, es war großartig, wie er den Ball gesichert hat und ich hoffe, dass ihm das Motivation für die nächsten Spiele gibt.
Deswegen ich hätte tatsächlich sonst noch, den habe ich bewusst nicht genannt, ich hätte noch einen Geheimtipp, einen Unsung Hero als Spieler des Spiels gehabt. Weißt du, wen es sich handeln könnte, Tobi?
Du, ich habe da viele Unsung Heroes im
Für mich wäre es tatsächlich Mostert.
Thomas Mostert, ja.
Ne? Unser Panther, 6 Punts, durchschnittlich 39,5 Yards pro Punt, 4 innerhalb der 20, 153 Yards weit gemacht. Ja, hat auch dafür gesorgt, dass die Steelers zum Ende hin tatsächlich ordentlich Strecke zurücklegen mussten. Und
ich habe vor der Saison schon gesagt, es ist auf jeden Fall im Vergleich zu Palladi eine Riesenverstärkung und er jetzt zeigt das auch. Ne? Also er ist ein sehr erfahrener Panther. Er kriegt von uns relativ wenig Geld dafür und er ist jeden Cent wert.
Gut, Tobi, möchtest du noch was zu dem Spiel sagen?
Wie war das aus dem Rundball? Mund abputzen, weitermachen? Nee, möchte ich nicht. Mehr als genug zugesagt.
Jetzt hat unser Gast Sascha lang genug gewartet, obwohl er schon zwischenzeitlich was zu Tua sagen durfte. Aber Sascha, du hast ja gesagt, nicht Packers-Fan, sondern Lions-Fan. Zufälligerweise unser Gegner nächste Woche. Das ist echt absoluter Zufall und Glücksfall, dass wir dich natürlich genau zum passenden Zeitpunkt hier im Podcast haben.
Da frage ich mich auch, wie das passieren konnte.
dann überlasse ich die Bühne jetzt mal dir. Wie ist die Saison der Lions gelaufen? Wie ist die Offseason der Lions gelaufen? Wie stellt sich das Ganze aus Sicht der Lions?
Okay, ich weiß nicht, aus welcher Sicht ich das sagen soll. Also, jeder hat Knox gesehen und letztes Jahr waren wir mit einem kompletten Roster, das, wo wir wirklich alles rausgeworfen haben. Trey Flowers habt ihr jetzt inzwischen, wo wir jeglichen Müll wirklich alles und dann da irgendwie mit ein paar Zahnstochern auf dem Feld dann tatsächlich sogar gute Ergebnisse erzielt haben, so, und trust the process, so leider bin ich auch jetzt inzwischen der größte Kritiker dieses Prozesses, denn angefangen haben wir mit einer Niederlage gegen die Eagles, sehr knapp, wir haben mitgehalten, offensiv, defensiv nicht so, aber trotzdem, wir konnten mithalten. Dann haben wir gewonnen gegen die Commanders, aber okay, so überzeugend war der Sieg dann auch nicht. Dann, ja, und dann ging's los irgendwie. Bei uns Fehler reihte sich an Fehler. Er ließ zum Beispiel gegen, ach, ich weiß nicht mehr wen, er spielt 4-9 aus, statt das Field Goal zu versuchen. Ich glaube, das war jetzt im Spiel vor der Bye Week. Oh, keine Ahnung. So, und ich bin da auch zu emotional gerade bei dem Thema. Also im Moment, die Lions-Saison läuft für mich enttäuschend, weil ich aufgrund dessen, was letztes Jahr mit einem Roster, das wesentlich schlechter war, geleistet wurde, war wesentlich besser als mit einem Roster, wo man dieses Jahr von geredet hat, mindestens eine Top 5 O-Line, ne, Penei Sewell, Taylor Decker, Frank Ragno, Jonah Jackson, Vatai, kann man sehen, wie man will, aber auch der hatte, fällt jetzt zwar aus, aber O-Line als hat man als Stärke angesehen, dann hat man in die D-Line unheimlich investiert und es kommt nichts. So, okay, jetzt kann man die 5-6 von Hutchinson, er ist auch der meist gedoubleteamte Spieler der NFL und alles, aber im Moment kommt für mich vom Playcalling, von der Mannschaft und im letzten Spiel, als wir verloren haben, wie war das, 24-6, keine Ahnung, weil ich Goff hatte 21 angebrachte Pässe bei 26 Versuchen, aber 4 Turnover. Sprich, der Typ hat eigentlich jeden Ball angebracht, außer die 5, die er nicht angebracht hatten, waren 4 Turnover. Und ich frage mich langsam, was passiert da? Was trainieren die? Ich weiß, ihnen fiel Amon-Ra St. Brown aus und oh, unterbrecht mich bitte. Ich komme gerade echt in eine Schiene, wo ich abrutsche ins nicht mehr analytische. Im Moment sind wir nicht da, wo ich uns gesehen habe, ganz einfach. Punkt aus Mickey Maus. Wir haben viele Verletzte, natürlich, keine Frage. Wir draften leider dummerweise auch mit First-Round-Picks und Second-Round-Picks verletzte Spieler wie Onwuzoro Wizike, Levi Onwuzike, ich kann den Namen nicht aussprechen. Letztes Jahr in der zweiten Runde ist dieses Jahr auf der Injured Reserve, kommt nicht mehr aufs Feld, weil er ausfällt. Den haben wir verletzt gedraftet. Jetzt haben wir den Williams, Jameson Williams verletzt gedraftet von Alabama, der ein Speedster wie Hill ist. So, aber er ist verletzt und auch nicht auf dem Feld. Und jetzt kommen noch die Verletzten, die im Spiel dazu kommen. Dann das Benching von Uruwari, der letztes Jahr noch unser Bester war. Dann diese merkwürdigen Entscheidungen, die in-game getan werden bei uns. Ich kann im Moment, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich mag es gar nicht sagen, aber ich glaube inzwischen, dass Dan Campbell nicht der Richtige ist. Es tut mir so leid, Jungs, dass ich euch das sage und ich hoffe, dass ihr mich nicht aus der Facebook-Gruppe schmeißt. Aber inzwischen, ja. Ja.
Ja. Okay, bevor wir da jetzt, wir werden mit Sicherheit gleich noch Fragen an dich haben, Sascha. Tobi, wie besiegen wir die Lions? Denn nochmal, Ich glaube, das haben wir ja auch schon mal gesagt und du hast es auch gesagt, das Team ist nicht so schlecht, wie einen der Record manchmal glauben machen möchte.
Schlecht.
Tobi, du kannst viel reden, solange du das Mikro ausschaltest, hören dich unsere Hörer nicht.
Ja, ja, ich weiß ja. Es ist, sind viele, viele Dinge, die ihr nicht mitkriegen sollt. Welches Getränk gerade auf Ibiza getrunken wird zum Beispiel. Das ist sehr wichtig, aber das geht unsere Hörer nichts an. Kleiner Tipp, es ist das widerlichste Getränk, was ich jemals getrunken habe, Aperol. Aber egal, jetzt habe ich ja auch meinen Gedanken wieder gefasst. Zumindest die Offense der Lions ist nicht so schlecht, wie ihr Rekord ist. Die Defense ist beschissen. Sorry, wenn ich das sagen muss, Sascha, aber ne, wer von den Zahlen her die 32. Defense der Liga bildet, der ist nun mal nicht wirklich gut. Nicht gut. Also ich meine, die Lions geben, boah, ich glaube 400 irgendwas an Yards pro Partie ab. Da kannst du halt keine Spiele mit, also da kannst du keine Spiele mit gewinnen. Und wenn du pro Spiel, und das ist ein Durchschnittswert, 32 Punkte abgibst, so gut kann die Offense gar nicht sein, dass sie das wieder gut machen kann. Also wie wir die Lions schlagen, ist relativ einfach mit offensiver Power und mit dem, was wir zur Verfügung haben. Das heißt, gegen den Pass sind sie gar nicht so schlecht, in Anführungszeichen. Also da ist die Passe, ist die
Jeff Defense. Jeff Okuda kommt ins Rollen, Leute.
Ja, ne, also so langsam hat er, ist er in der Liga angekommen, aber ne, das ist so ungefähr auf einem Niveau mit dem, wie die Passing-Defense der Dolphins ungefähr spielt. Und ich meine, jeder weiß, wie das bei uns
da momentan. Seid ihr gerade aber mieser dran. Xavier Howard mit seiner Leiste, die er andauernd hat, obwohl er für mich meiner Meinung nach ein Top-10-Corner der Liga ist, der jedes Jahr unter, niemand erwähnt ihn, aber er hat immer, ich glaube, er hat immer um die 6-7 Interceptions, immer 12, 15 Pass-Deflections, unendlich viele Tackles, Assistant-Tackles, ja. Ist meiner Meinung nach euer stärkster Corner, den ihr habt, so, und der hat ja jetzt gerade auch mit der Leiste stark zu tun, dann fallen euch da jetzt Byron Jones aus, also, heißt doch so, ne, Byron Jones?
Byron Jones und Brandon Jones fallen beide aus.
Okay, also ihr habt da eine Secondary und dann ist eben Xavier Howard bei euch mit seiner Leiste hat er zu kämpfen, ist also auch nicht bei 100%, so, und aber ihr habt das Glück, dass ihr gegen uns spielt. Also wir attackieren euch nicht tief. Von daher regelt ihr das mit der D-Line.
Naja, man muss ja auch erstmal warten, mit welcher Offense die Lions auf den Platz kommen können, in Anführungszeichen.
Weil, also St. Brown wird zurückkommen. Er hatte ja keine Gehirnerschütterung. Der ist nur irgendeinem Regelwerk, das einen Monat zuvor irgendwie neu verabschiedet wurde, zum Opfer gefallen.
Wir hatten Teddy Bridgewater, der hatte auch keine Concussion und musste durchs Concussion-Protokoll. Und, genau. Und Kenny Pickett, der eine hatte, durfte eher wieder trainieren.
Also, ja, merkwürdig.
Versteht man manchmal nicht.
Ja, aber als ich weiter schuldige, ich wollte gar nicht unterbrechen.
Nee, aber die Offense der da weiß man ja gar nicht, was da so großartig den Dolphins entgegenkommt. Aber in der Defense, lieber Micho, ich wundere mich, dass dieser Name heute noch nicht gefallen ist. Dein Lieblingsspieler kommt zurück. Der beste Draft-Pick der Miami Dolphins, über den du dich jahrelang wunderbar aufgeregt hast.
Charles Harris.
Natürlich.
Ja, Charles Harris. Mein absoluter Lieblingsspieler.
Ja.
Der perfekte Seven-Song-Pick wäre gewesen.
Naja, also man muss ja schon sagen, dass er bei den Lions, ich glaube, letztes Jahr war er so stark
Oder auch dieses Jahr sorgt er zumindest, wenn er auf dem Feld ist, merkt man das, sagen wir es mal so.
Er hat ja sein Glück in Detroit gefunden. Und ich meine, es ist ihm ja auch zu gönnen, aber naja, das macht aus ihm dann nun nicht wirklich einen riesen gefährlichen Pass-Rusher. Aber nochmal, wenn wir die Lions schlagen wollen.
Ein Sack, ein Force Fumble.
Wenn wir die Lions schlagen wollen, müssen wir das auf jeden Fall offensiv tun. Das heißt, wir müssen mit dem, was wir haben, mit den Targets, die wir haben, mit der Power, die wir offensiv auf den Platz bringen können, dies auch tun gegen einen Gegner, der in dem Sinne anfällig in dem Bereich ist. Und das müssen wir testen. Also ich meine, wenn man sich das, du hast Jeff Okuda angesprochen, aber darüber hinaus ist die Secondary der Lions
Deshaun Elliott, letztjähriger Starter der Ravens, Amani Orovarie, der jetzt gerade nur ein bisschen zu strugglen hat, Jerry Jacobs, der verletzt ist, jetzt zurückkommt, unsere Secondary ist, wir fliegen gerade halt komplett unterm Radar. Also man darf aber nicht vergessen, dass mit Jeff Okuda und Amani Orovarie eigentlich auch das geplante Cornerback-Starting-Duo auf dem Platz ist. Also die haben wir. Nur Tracy Walker fällt in der Secondary wirklich schmerzhaft weg. Aber Kirby Joseph wächst pro Spiel da immer besser rein. Und Deshaun Elliott, der kommt von den Ravens, die haben per se eine sehr starke Defense und die Secondary ist, sehe ich so, ist nicht unser Schwachpunkt. Unser Schwachpunkt ist, dass wir eine, warum auch immer, 4-2-5 Defense spielen. Ich frage mich, warum wir denken, dass wir mit zwei Linebacker irgendwas reißen können. So, und das ist das, wie ihr uns schlagen werdet. So, ihr werdet uns über Tyreek Hill und Waddle, ihr werdet da in Matchups kommen, die ihr auch gewinnen werdet, auch verlieren werdet, aber ihr werdet über das Laufspiel, das ist meine Meinung, das ist euer Way to Win. Wenn ihr euer Laufspiel etablieren könnt, was nicht unwahrscheinlich ist, vor allen Dingen, weil Tour auch ein mobiler Quarterback ist, mit dem wir gar nicht umgehen können, sehe Eagles, die haben den Blueprint geliefert dafür. So, und ihr habt eigentlich, wenn ihr uns im Lauf besiegt, dann habt ihr alle Keys. So, und dann könnt ihr das Passspiel mit einbinden und dann mit eurem Speed, den ihr sowieso habt. So, und wie gesagt, ihr habt die beiden, ihr habt zwei der Top 5 gefährlichsten Wide Receiver und ich sag, euer Key ist der Lauf. Also da könnt ihr euch schon vorstellen, wie stark ich euch eigentlich einschätze.
Das hört man ja auch. Und ich höre daraus, du hast mehr Angst vor Raheem Mostert als vor anderen Spielern der Dolphins zum Beispiel.
Tatsächlich ja, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ein Hill oder Waddle, der wird Bekanntschaft mit Okuda machen, der im Moment, wenn er hittet, dann hittet er auch. Also im Rahmen, er ist nicht unfair und unsportlich, er tackelt halt nur hart und genau richtig, so wie es sich gehört. Kirby Joseph auch, bewiesen mit seinem Fumble gegen, ich weiß gerade nicht, wer der Dallas-Spieler war. So, und wir können hart und krass tackeln. So, und Tyreek Hill ist, wie groß ist der? 1,78.
Ja, so ungefähr, ja.
Ja, genau, und Jalen Waddle ist nicht wirklich viel größer. So, und dann kommt dann ein 1,82 Typ und knallt den wirklich einen rein, auch aus vollem Lauf. Da brauchst du sichere Hände. Und deswegen, glaube ich, wird euer Weg sein, das Laufspiel zu etablieren, dass wir mehr in die Box packen müssen, so dass ihr mehr Möglichkeiten habt, eure Speedster ins Spiel zu bringen. Gesicki könnt ihr, glaube ich, mehr oder weniger abschreiben. Den könnt ihr für die sicheren Downs nehmen, wenn ihr einen First Down braucht. Aber ihr gewinnt das Spiel, wenn ihr das Laufspiel etabliert. Und ich befürchte, das werdet ihr. Dann kommt ihr darüber Play-Action, Run-Play-Option, die Tua laufen kann, etc. pp. Ihr habt da so viele Ways to win, wenn ihr das Laufspiel etabliert. Ihr seid offensiv tatsächlich eine Wundertüte. Ihr habt auf allen Positionen, sei es Tight End, Wide Receiver, Running Back und auch Quarterback, habt ihr Playmaker. So, und das ist was wert. Und das hattet ihr jahrelang nicht. So, das habt ihr jetzt. Und ich sehe euch da mit 4-3 steht ihr schlechter da, als ihr eigentlich solltet, meiner Meinung nach.
Gut, da können wir natürlich drüber reden, dass es die Quarterbacks sind. Ich bin tatsächlich, also dass es unsere Quarterback-Verletzungsmisere ist, deswegen wir 4-3 nur stehen. Ich bin nicht so ein Fan von Established Run und sowas. Das heißt nicht, dass ich das Laufspiel in dem Spiel komplett ausschließen würde. Aber es gibt für mich halt zwei Wege, die ich ganz klar sehe, wie wir gewinnen müssen. Der erste Weg ist, und da gebe ich Tobi recht, wir müssen das Spiel eigentlich offensiv gewinnen, aber, und auch da kommt wieder noch mehr als sonst mit der Verletzung von Brandon Jones, Foreman Rush. Wir müssen den Foreman Rush haben, denn sonst läuft es irgendwann auf einen Shootout hinaus. Den können wir gewinnen, durchaus, gar keine Frage. Aber ich würde es ungern darauf hinauslaufen lassen, weil das kann immer auch in die Hose gehen. Und wie hat man das so schön gesagt? Trap Games sind real. Und wenn wir als so großer Favorit, wie wir es meiner Meinung nach sind, tatsächlich im Spiel gegen die Lions gehen, nicht unterschätzen. Und das wäre das Zweite. Ja, ihr habt einige gute Defensivspieler bei den Lions. Das heißt, ja klar, müssen wir Shotplays einstreuen, aber nutzen wir Tua Stärke? Geduld. Spielen wir geduldig. Geduldig und akkurat. Nutzen wir ruhig das Kurzpassspiel? Nutzen wir das Laufspiel? Also wirklich, wechseln wir zwischen den beiden? Nutzen wir RPOs, Play-Action, Bootlegs, um tatsächlich Tua auch in Bewegung zu bringen, um variabel zu bleiben? Das wäre offensiv für mich die Taktik, um zu gewinnen. Ansonsten kann ich Tobi so größtenteils zustimmen. Aber Sascha, ihr wollt das Spiel ja nun nicht abschenken. Wie würdest du denn gegen uns spielen, wenn du an Laienstelle wärst? Und damit ihr den Sieg rein nach Hause holt.
Also erstmal würde ich von mit 4-3 und ich würde sehr viel Containment, also versuchen, Tua in der Pocket zu halten. So, wenn er zum Passspiel gezwungen wird. Zum Glück hat Josh Pascal in seinem NFL-Debüt in letzte Woche, auch wenn wir verloren haben, er hat ordentlich Unruhe gestiftet und zerstört und Sex vorbereitet und sowas. Und eure O-Line schätze ich nicht ganz so stark ein wie die der Cowboys. Das soll jetzt gar nicht böse gemeint sein. Und
Das ist nur sehr realistisch.
sie haben tatsächlich, das darf man auch nicht vergessen, wir haben die Cowboys bei 3 Punkten gehalten in den ersten 2 Quartern. Hutchinson, 2 Sacks, zudem 4 Quarterback-Pressures und ich glaube, das waren sogar auch am Ende Quarterback-Hits, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Also defensiv im Pass-Rush lief das eigentlich gegen die Cowboys sehr gut. So, wir haben halt nur eben offensiv die gegnerische Offense immer wieder ins Spiel gebracht mit den 4 Turnovers. So, und wir haben das Spiel eigentlich selber verloren und ich glaube auch Goff hat sein Glauben in sich selber verloren und dann das Play-Calling und ich bin da gerade sowieso generell komplett desillusioniert, was unsere Mannschaft angeht. Ich weiß gar nicht, was ich sage. Also kriegen wir unseren Pass-Rush zu laufen, den wir durchaus haben. Auch wenn Charles Harris und Hutchinson, Kominski, Pascal, McNeil, so wenn die dann wirklich auch aus dem Stand rushen und man oft wechselt wie gegen die Cowboys, dass auch mal Hutch durch die Mitte kommt, dann können wir euch tatsächlich, solange wir Tua in der Pocket halten, gefährlich werden. Schafft Tua es mit RPOs oder eben Rollouts aus der Pocket auszubrechen und eure Speeds da ins Spiel zu bringen. Ja, da kann ich, vermag ich nicht zu sagen, wie das ausgeht, denn tatsächlich sind wir gegen eine so eine Speed-Offense, wie ihr sie habt, auf Receiver, haben wir noch nicht gespielt. Also ihr habt ja nur wirklich mit die schnellste Offense, die es gibt, auf Wide Receiver. Also, und da weiß ich nicht, wie Glenn, wie sein Gameplan darauf ausgerichtet ist, wie er Waddle und Hill besonders, die beiden aus dem Spiel nimmt und gleichzeitig auch dafür sorgt, dass Gesicki nicht noch Schaden anrichtet und das Laufspiel auch noch gestoppt werden kann. Und ich sag's ja schon. So.
Tobi.
Brauchst du mich noch?
Nochmal?
Brauchst du mich noch?
Ja, ich habe da noch eine Frage an dich. Die kann aber unangenehm und schmerzhaft sein. Hast du nicht mal ein Spiel live in Miami gesehen?
Ja, habe ich.
Gegen welche Franchise war das?
Das war das Spiel vor 4 Jahren gegen die Detroit Lions.
Also ich kann mich daran erinnern, dass du damals neben einer netten Kubanerin gesessen hast.
Neben einer netten Kubanerin, ja. Die war sehr nett.
Ist es nicht so, dass du seitdem Live-Spielverbot hast?
Nur weil ich alle Live-Spiele, die ich bis jetzt von den Miami Dolphins gesehen habe, immerhin habe ich gegen die Detroit Lions Punkte der Dolphins gesehen. Das hatte ich vorher auch noch nicht.
Okay.
Aber,
In Anbetracht dieses traumatischen Erlebnisses möchte ich noch einen lustigen Stat erwähnen, den ich gehört habe. Der letzte Sieg der Miami Dolphins gegen die Detroit Lions ist so lange her, dass der damalige Tight End ein Spieler namens Dan Campbell war. Beim letzten Sieg gegen die Detroit Lions. So viel zum Thema Statistik. Aber Tobi, wir haben jetzt hier einen Experten für die Detroit Lions und du hast mit Sicherheit Fragen, oder?
Also, ob er ein heimlicher Miami Dolphins Fan ist, muss ich ihn ja nicht fragen. Es hörte sich so ein bisschen danach an.
Bin ich tatsächlich überhaupt nicht. Ihr habt uns so weggenommen. Also vergiss das nicht. Ich hab's nicht vergessen. Nein, das ist ein Scherz. Ein bisschen kann ich was mit den Dolphins tatsächlich anfangen, aber ich mag euch einfach, weil ihr einfach damals in der Tom Brady Division gespielt habt, die einfach ihm gehörte und ihr wart die Lions der AFC. Welche AFC spielt ihr? North?
East.
East, genau. Und ihr wart die Lions der AFC East, wie wir der NFC North. Und das hat mir gefallen. Und jetzt aber, ihr habt mit McDaniel den richtigen Head Coach und die richtigen Picks gesetzt und ihr habt auf Tua gesetzt und war sehr, sehr mutig, nach dessen Verletzungen wirklich noch den Pick zu gehen. Eine fünfte Runde habt ihr ihn, also an fünfter Stelle, glaube ich, habt ihr ihn genommen.
Ja.
War da richtig?
Bin ich mir nicht sicher.
So, und das war sehr, sehr mutig nach dieser sehr, sehr krassen Verletzung und ich finde, er zahlt jetzt gerade auch zurück. So, ihr steht 4-3 in der 17-Spielsaison. Ihr habt die Bills bei euch, okay, die sind unantastbar.
Wir haben sie geschlagen.
Ja, aber die werden wohl die Division gewinnen.
Ja, werden sie wohl.
So, und ihr habt aber dennoch, dann kommen noch die Chiefs, die stark sind, aber dann in der AFC sehe ich da keine großen Ausreißer, die jetzt man hätte denken können. Die Raiders, oh, da kommt der Adams zurück mit seinem alten College-Quarterback. Das könnte so funzen, dass die, aber das geht ja gerade komplett in die Hose. So, und ihr seid da, also ich glaube, ihr werdet in die Playoffs kommen, tatsächlich, ja. Aber stell mir jede Frage, die du möchtest, weil darum ging es ja eigentlich.
Wie sehr geht dir das Gehype einer gewissen Bubble für deutschstämmige Spieler auf die Nerven? Oder sagst du, das interessiert mich alles nicht, was sie da so alles
erzählen? Ich kann dieses Knusprig nicht mehr hören. Oh, das war ein knuspriger Touchdown von Amon-Ra St. Brown. So, und jetzt haben sie den knusprigen Kicker Dominik Eberle. Und, nein, das sind Footballspieler. Es ist mir in erster Linie egal, ob er Deutscher, Halbdeutscher oder Kubaner oder Venezolaner oder was auch immer ist. Ich möchte für meine Franchise die besten Spieler sehen, die meiner Franchise ermöglichen, erfolgreich zu sein. Und natürlich ist es gut, dass der Football-Hype hier in Deutschland angehoben wurde. Ich bin allerdings auch ein Kritiker von diesem Pro-7-Format, dieses viel Klamauk und aus einem wirklich guten Trainer wurde plötzlich ein Coach, ein Klamottenlabel und ein Autobiografie-Dings und ich mag ihn gar nicht kritisieren, ohne dass ich dafür belangt werde. Und man kann ProSieben vorhalten, dass sie den Football nach Deutschland geholt haben. Und natürlich müssen wir jetzt damit leben, dass dann auch Deutsche gehypt werden. Ist ja klar. So, die werden, sind oder sind erfolgreich in einer Sportart, die den Amerikanern ureigen ist. So wie jetzt zum Beispiel Seider im Eishockey oder hier, wie halt Dreiseitel bei den Oilers oder damals Nowitzki. So,
ja.
Es ist klar, dass wir in Deutschland dann
auch... Nichts gegen Dirk Nowitzki, ja?
Nein, ich wollte auch gerade sagen, der ist auch in Amerika super beliebt, weil er nie die Franchise gewechselt hat, ja. Um Titel zu gewinnen. So, und damals gegen die Big Five 2011 hat er ja mit Chandler und Marion und Jason Kidd den Titel auch geholt. So, und wir in Deutschland natürlich haben in den Major Leagues, ich glaube, den Kessler haben wir noch in der MLB.
Ja, Max Kepler, ja, richtig. Über den hätte ich auch noch angesprochen.
Bei den Astros, ne?
Nee, der spielt in Minnesota.
Minnesota, stimmt, ja, sorry.
Twins, glaube ich.
Twins, bei den Twins, richtig. So, und wir haben einen MLB, irgendwie etliche in der NHL, auch noch einige in der NBA. Und jetzt kommt halt die NFL plötzlich auf den deutschen Fernsehmarkt und wir hatten Sebastian Vollmer und dann einen sich super selbst überschätzenden Björn Werner, nur weil er in der ersten Runde getraftet wurde, weil der damalige Colts General Manager besoffen war. Entschuldige, dafür wird er mich verklagen, ist auch egal. Und ist doch klar, dass wir in Deutschland dann zu diesen Spielern auch eher einen Hang haben. Das ist was ganz Normales. Das ist die Pressekultur. Wie wird das aussehen, wenn jetzt die Lions gewinnen 28-0, Amon-Ra St. Brown fängt 3 Touchdowns und sie schreiben nur über Jared Goff? So.
Ja,
ist doch klar, dass wir jeden Erfolg, den ein Deutscher in einer der amerikanischen Major League Sportarten, so nenne ich das jetzt einfach, ich nehme jetzt mal nicht nur die NFL, hier in Deutschland medial aufarbeiten, weil wir halt über den Atlantik da drüben Spieler haben, die praktisch auch Deutschland repräsentieren und dort Erfolg haben und dass wir die hier medial ausschlachten, das ist doch völlig normal. Ob ich das jetzt gut heiße, das ist eine andere Sache, aber ich kann zum Beispiel vom Amon-Ra St. Brown sagen, das ist eine nette Anekdote, als der in Köln seine Autogrammstunde hatte dieses Jahr, ist er mit seiner Mutter danach noch über einen Marktplatz gelaufen. Sightseeing. So, und es ist tatsächlich wahr, dass aus unserer Fangruppe bei Facebook, der ihn entdeckt hat auf dem Domplatz da und ihn gefragt hat, ob er nicht ein Foto mit ihm machen möchte. Und Amon-Ra St. Brown, ohne dass er irgendwie auch nur, nee, ich will mit meiner Mama quatschen. Nein, der ist aufgestanden, hat mit ihm gequatscht und hat Foto, zack, kein Thema und finde ich gut. Also guter Typ und wir müssen uns halt auch nicht wundern, dass solche Leute dann medial eben auch hervorgehoben werden. Aber bei Amon-Ra St. Brown kann ich bestätigen, dass das anscheinend auch echt wirklich ein Down-to-Earth-Typ zu sein scheint, der ja weiß, was er sagt, weiß, was er will und sein Ziel hat und das auch verfolgt. Und ich hoffe, dass sein Ziel ist, mit den Lions den Super Bowl zu holen. So.
Jetzt siehst du den Rebuild oder das, was die Lions, du hast ja eben schon von Dan Campbell gesprochen, aber bist du davon überzeugt, dass dieser Weg der richtige ist?
Ich habe Zweifel.
Ah.
Allerdings, das ist das Schöne an unserem Forum, wir tauschen uns aus und es gibt etliche, die keinen Zweifel haben und ich sag jetzt einfach mal, auch mal Vertrauen schenken. Auch wenn es mir auf den Sack geht und ich auch vielleicht einen anderen Gedanken habe und denke, dass wir vielleicht mit einem anderen Head Coach eventuell, weil es hat ja seine Gründe, warum er bei euch nur 10 Spiele gecoacht hat und danach nicht Head Coach wurde danach. Ja. Aber trust the process. Ich hoffe es.
Ganz plakativ gefragt, steht ihr aus eurer Sicht nur einen Bryce Young von einem tiefen Playoff-Run entfernt?
Nein.
Gut, das vielleicht nochmal, um das klar zu machen.
Nein. Da sind so viele, alleine Linebacker, da haben wir jetzt mit Rodriguez vielleicht in der 6. Runde einen Glücksgriff gemacht, aber daneben startet Anzalone. Er spielt gut, ohne Zweifel, aber es ist auch Anzalone. Das ist halt eben kein Luke Kuechly zum Beispiel, also kein Difference Maker. Mit Okuda haben wir jetzt anscheinend das Glück, dass er in Schwung kommt und seinem Draftstatus anscheinend doch gerecht wird. Kirby Joseph scheint auch ein guter Pick in der 3. Runde gewesen zu sein, so wie er sich im Laufe der Saison gerade entwickelt. Amon-Ra St. Brown brauchen wir ja gar nicht drüber reden. So,
dass der,
der allerdings auch viel von den Verletzungen letzte Saison von Williams und dem Cut von Dingsbums profitiert hat. Ich komme gerade nicht auf den Namen, den wir von den Ravens geholt hatten. Dass das so passiert ist, war ja so nicht vorzusehen. Und wir haben letztes Jahr viele Spiele englisch gestaltet, aber ja, auch dieses Jahr viele Spiele eng, aber wir haben so viele Spiele mit Bonehead-Entscheidung hergegeben, meiner Meinung nach. Ich kann es nicht anders sagen, es ist einfach ein Gefühl. Ich hab Zweifel, ob Dan Campbell am Ende der Richtige ist.
Ja. Wo geht's denn in dieser Saison deiner Meinung hin? Also wenn wir mal klar dann über eine Perspektive sprechen. Womit wärst du noch einigermaßen fein?
Also wir werden definitiv, sind wir im Team noch, das auch noch 4-5 Spiele gewinnen wird. Davon gehe ich einfach aus. Es kommen ja auch Verletzte zurück. Bei anderen Mannschaften verletzen sich welche. Dann ist unser Schedule jetzt auch nicht mehr wirklich der allerschwerste. So, wir haben noch 2-mal die Bears, 2-mal die Packers, dass ich das mal sagen muss. Die sind ja dieses Jahr historisch schlecht, glücklicherweise. Ja. Dann kommt noch die Jacks, dann spielen wir noch noch irgendeine Truppe, die auch nicht so gut. Also es können noch 4-5 Siege bei rausspringen, so dass wir trotz alledem in der Top 10 draften. Und davon gehe ich aus, dass wir so an zwischen 8 und 10 dann am Ende draften werden. Und dann wird der erste Pick meiner Meinung nach auf Quarterback gehen. Und Bryce Young, es gibt ja auch noch CJ Stroud, den Wilkins von Kentucky. Es gibt da ja mehrere. So. Und ich beispielsweise finde den Wilkins von Kentucky gar nicht so schlecht. Oder auch der CJ Stroud. Also Bryce Young, der ist einfach nur dieser Jalen Hurts-Type-Spieler. Genau. Aber dieser Jalen Hurts-Type-Spieler ist auch der Justin Fields von den Bears. So, und auch wenn die gerade gegen die Patriots gewonnen haben, der ist nicht gerade wirklich, der reißt gerade nicht den Quarterback-Markt ein, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja,
so,
das
und, ist richtig. So, und man, und das ist immer auch Trevor Lawrence wurde als der nächste Andrew Luck und auch da, er macht gute Sachen, aber die Jacks stehen nicht so gut da, wie als wenn sie so ein generational Talent hätten. Luck hat die Colts im 2. Jahr in die Playoffs gebracht. Ne? Also, es ist immer schwierig mit einem Quarterback, du weißt es nicht, was du bekommst. So, der kann am College performen, wie er will. Und das muss ich sagen. Ich hoffe, dass die Lions nächstes Jahr Spencer Rattler draften. Denn davon glaube ich, der.
Ein sehr spannender Spieler. Ich habe auch schon ein bisschen.
Damit hast du auch meine Frage gleich vorweggenommen.
Ja, super. Nein, aber ich denke, das macht es relativ deutlich, in welcher wie sagst du so gerne, zwei Herzen schlagen doch in meiner Brust, Micho?
Ne? Ja, ja, Goethes Faust.
Ja, ja, sind hier. Wir haben hier auch Kultur, ne? Also, das ist ja nicht so, dass, ne, und so weiter. Nein, das Thema Lions und Quarterback habe ich bewusst vermieden. Du hast ja eben schon ein bisschen was dazu gesagt. Ich glaube, er wird auch schlechter geschrieben als er, oder schlechter gemacht, als er letzten Endes ist, aber naja, das ist.
Also, das ist wirklich, das kann ich tatsächlich mit Screenshots beweisen. Schon seit Jahren sag ich Spencer Rattler zu den Lions. Den sehe ich als unseren Heilsbringer.
Na dann.
Ja, ich habe den damals tatsächlich auf Netflix, so fing das an, und dann habe ich mir den mal angeguckt. Und guckt euch nur mal seine erste Saison bei den Sooners an, da hat er den Starter verdrängt und das Einzige, der scheint halt Personal Issues zu haben. Also da stimmt wohl irgendwas in der Birne nicht so ganz.
Aber der auch da wird man bis zum Draft sicherlich noch
das hat eine oder andere. Hat man bei Deshaun Watson auch gedacht, das Ende ist bekannt.
Ja, ne.
So, und so das sind dann wiederum die ich hoffe zwar, aber es hat ja seinen Grund, warum Rattler von Dingsbums, den Sooners, zu den Gamecocks wechselt nach South Carolina. Das hat ja seinen Grund.
Ja, ja.
So, und auch schon am College, das konnte man sogar ja bei Netflix sehen, da wurde er ja auch am Ende der Saison gesperrt, obwohl es um die Bowl-Spiele ging. So, und ja, also er hat wohl zwischenmenschlich, scheint da wohl was falsch zu laufen, aber von seinem Gameplay ist das für mich ein richtig geiler Quarterback, den ich bei den Lions mir sehr gut vorstellen kann, weil der mobil ist, einen starken Arm hat, sehr genau ist und ja, aber eben da stimmt wohl was zwischen den Ohren nicht. Aber gut, dann bin ich jetzt gar nicht
fertig. Also das hat meine nächsten drei Fragen gleich mitbeantwortet. Also ich bin wunschlos glücklich. Ich habe jetzt einen viel besseren Eindruck von deiner Leidensgeschichte mit den Lions und von den Lions allgemein erhalten. Vielen Dank für diese ausführliche Antwort.
Das kann ich nur unterschreiben. Aber wir wollen ja nicht nur dich fragen, sondern du darfst uns gerne auch Fragen stellen. Gibt es irgendwas, was du von uns über die Miami Dolphins wissen möchtest?
Ja, ganz ehrlich, wo seht ihr euch in 2 Jahren?
Ich glaube, das ist bei jedem unterschiedlich. Ich fange jetzt einfach mal an. Es hängt, steht und fällt alles mit der Personalitur. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Meiner Meinung nach ist nach den Investitionen, die wir diese Saison getätigt haben, tatsächlich Playoffs Pflicht. Sollte Tua the Man sein, sollte sich Tua konsolidieren, muss es tatsächlich unser Ziel sein, innerhalb der nächsten 2 Jahre zum Contender zu werden. Ist es das nicht? Ist es Tua nicht? Dann gilt es entweder extrem viele Ressourcen aufzugeben und vielleicht tatsächlich einen Veteran Quarterback zu holen, um zu sagen, okay, wir müssen die Umstände, die wir jetzt geschaffen haben, erstmal nutzen. Oder aber zu sagen, okay, wir reißen alles wieder ein. Aber ich glaube, ein kompletter harter Rebuild wäre nicht nötig. Deswegen sehe ich uns in 2 Jahren optimistisch gesehen als Contender, aber Minimum in den Playoffs regelmäßig. Tobi, siehst du uns da auch?
Ich habe das ja schon mal gesagt. Ich habe das im Vorfeld mit dem Ravens Talk gesagt. Wenn Tua es nicht ist, dann ist der nächste Quarterback der Miami Dolphins Lamar Jackson. Davon gehe ich aus. Wir werden das investieren, um dieses Puzzlestück dann auch noch zu holen. Und dann mit der Investition, die wir dann tätigen und dem, was wir dann gerade auch offensiv zur Verfügung haben, mit den defensiven Rookies, die noch auf ihren Rookie-Verträgen spielen im nächsten Jahr, dann sind wir nächstes Jahr ein Contender und in zwei Jahren sehe ich mich völlig besoffen in Miami Gardens irgendwo nach dem Super Bowl irgendwo mit den ganzen Dolphins abhängen.
Tobi, du bist Journalist quasi. Du bist ja quasi Sportjournalist. Du darfst nicht besoffen sein, du musst dir über das Spiel berichten und mit deinem Presseausweis dann dabei.
Wieso Lamar Jackson? Ihr habt doch eigentlich mit Tua fast den gleichen Spielertyp. Wieso
wie gesagt, sollte es Tua nicht sein.
Und warum dann Lamar Jackson?
Weil Lamar Jackson derjenige ist, der verfügbar wäre. Er hat ja noch nicht verlängert und selbst wenn sie ihm einen Fair Franchise Tag geben, kannst du ihn ja mit zwei First Round Picks quasi aus diesem Franchise Tag rausholen. Und dadurch, dass er eine Florida Connection hat und der Name eh schon in Miami immer durch die Gegend geistert, gehe ich davon aus, dass gerade auch der Owner, der da ja was Quarterbacks angeht, immer sehr schnell bei der Sache ist, sich den diesmal nicht entgehen lassen wird.
Wobei ich dazu sagen möchte, erstens, ich möchte Lamar Jackson nicht bei uns haben. Und zweitens, also ich mag weder den Spieler noch den Spielertypen, ich sehe Tua nicht als einen ähnlichen Spielertypen wie Lamar Jackson. Weil Tua ist ein wesentlich besserer Passer als Lamar Jackson, aber ein wesentlich schlechterer Runner. Also
das ist er, glaube ich, aber erst nach der Verletzung geworden. Also ich habe ihn jetzt nicht am College so intensiv verfolgt, aber nach seiner Lisfranc-Verletzung, er war, glaube ich, doch auch am College dafür bekannt, selber lange Läufe kreieren zu können.
Ja, er ist mobil, ja, aber er ist nie auf dem Level gewesen von einem Lamar Jackson, der auch auf NFL-Level viel laufen kann. Ich glaube, da fehlt Tua einiges. Einiges, aber er ist als Passer, gerade auch was die tiefen Distanzen angeht, aber auch vor allen Dingen die Accuracy im Kurzpassspiel, ist er halt deutlich besser als in Lamar Jackson. Deswegen glaube ich, dass man mit Lamar Jackson auch komplett anders spielen könnte. Und ich glaube, dass es keinen Sinn machen würde, mit Lamar Jackson zum Beispiel einen Tyreek Hill an die Seite zu stellen, wirklich.
Nee, genau, weil der macht, das macht auch gerade der Rashad Bateman in Baltimore durch. Lamar Jackson ist, der will eigene Stats, der hat sein eigenes Ziel und seine eigene Marke sozusagen und er wird immer jede Saison für mindestens 700, 800 Yards rushen und auch seine 8, 9 Touchdowns haben und ganz oft freie Receiver übersehen. Ist einfach so. Also ich glaube, mit dem würdet ihr euch überhaupt keinen Gefallen tun. Ihr fahrt mit Tua, fahrt ihr 1A, behaltet den, verlängert den, gebt den die nächsten 10 Jahre nicht weg. Und ich bin mir da so sicher, dass ihr mit dem richtig fahrt. Ich weiß nicht warum, ist so ein Gefühl. Kennt ihr das? Das kennt jeder von uns.
Ja, werden wir sehen. Aber hat das denn deine Frage erstmal beantwortet?
Ja, hat es tatsächlich.
Hast du noch weitere Fragen an uns?
Also tatsächlich, weil ihr habt eure Secondary ja angesprochen, die ja arg geschwächt ist, und das heißt ja, also unser Passing Attack ist ja an sich nicht so schlecht. Also Sam Brown kommt zurück, Chark ist zwar verletzt, aber Hawkinson, Reynolds, Raymond sind nicht die schlechtesten. So sollte Swift tatsächlich im Lineup wieder auftauchen, ist das eine sehr gefährliche Waffe im Passspiel. Sowohl im Laufspiel und Jamal Williams hat zwar nicht die besten Hände, aber ist ein sehr sicherer Runner. Denkt ihr wisst ja, unsere O-Line ist bis auf Vatai komplett fit. Sewell rechts, in der Mitte Ragno, dann Jackson, Decker. Dass euer Pass-Rush es schafft, unser Laufspiel so weit zu unterbinden, dass ihr Goff zwingen könnt zu passen. Und dann eure Secondary stark genug ist, um Goffs Pässe zu verteidigen, die ja nun auch nicht gerade dafür, er spielt ja auch eher den Gedanken. So, ja, das ist meine Frage. Wie würdet ihr defensiv auf uns zugehen? Und ist euer Pass Rush stark genug aktuell, um uns Sonntag dort in Verlegenheit zu bringen in der O-Line?
Tobi, möchtest du?
Also du hast das Laufspiel angesprochen. Ich würde das noch nicht mal so sehr auf die Ends beziehen, aber wir haben ja so Spieler wie Zach Sieler, Wilkins, gerade unsere Defensive Tackle, Raquan Davis, die sind ja Linebacker Elandon Roberts, die sind im Run-Stopping sehr stark. Also um den Lauf mache ich mir nicht so viele Sorgen. Was du angesprochen hast und was ich tatsächlich als Risiko sehe, ist, dass wir in diesem Four-Man-Rush nicht genügend Druck kreieren können, eben durch sowohl die Stärke der O-Line als auch die partielle Schwäche der Dolphins in dem Bereich, weil wir Stand jetzt außer Jalen Phillips nur nicht wirklich einen zweiten oder einen dritten haben, die da konstant für Druck sorgen könnten, dass uns da was fehlen könnte. Also die Gefahr sehe ich schon, auf jeden Fall.
Ja, das deckt sich ja dann auch so ziemlich mit dem, wo ich also meine Two Ways to Win für euch ist, tatsächlich das Laufspiel über Swift etablieren, weil der der hat ein Average von 8,6 im Moment, wenn er auch noch jetzt, also wenn der auf dem Feld steht, ist der egal wie im Pass als auch im Lauf gefährlich, besonders wenn er über die Edge laufen kann, also eure Edge-Defender nach außen gedrückt werden und er dann genau in die Gap reinpreschen kann, dann kommt er schnell durch, weil er auch sehr schnell zu Fuß ist. So, und wenn wir das hinkriegen, das ist der erste Weg und der zweite Weg ist dann halt, das Containment eures Quarterbacks, dass man den halt wirklich in der Pocket behält und nicht zulässt, dass Waddle und Hill uns mit ihrer einfach nicht nur Stärke, die sie als Spieler haben, das sind ja gute Wide Receiver, die ihre Routen laufen können. Das Dumme ist halt, dass sie dazu zwar, sie sind zwar klein, aber die können Routen laufen und sind sau schnell. Also Rasierklingen scharf schnell. Also das ist Wahnsinn, was die meiner Meinung nach aufs Feld bringen. Also, und kriegen wir das in den Griff, also dass ihr unseren Lauf nicht stoppen könnt und wir dadurch Play-Action einstreuen können und gleichzeitig unseren Pass-Rush bei euch durchdrücken können, dann haben wir eine Chance. Eigentlich ziemlich einfach.
Wenn Football immer so einfach wäre, ne?
Ja.
Hast du noch Fragen?
Tatsächlich jetzt, ich frage mich, weil ich immer von den Emmanuel Ogbah eigentlich eine Menge gehalten habe, damals bei den Browns auch schon. Ich fand den eigentlich immer recht gut und lief immer so ein bisschen unter der Linie, hatte ich das Gefühl. Wieso kommt er nicht so zur Geltung? Weil der ist eigentlich meiner Meinung nach ein extrem gefährlicher Rusher auch und Laienspieler einfach. Wieso ist der so so unauffällig, möchte ich mal sagen. Das ist jetzt meine Frage, speziell, weil ich an Ogbah halt denken muss. So, und der mit viel...
Er kriegt es in diesem Jahr noch nicht so wirklich auf den Platz. Also er hatte ein paar Wehwehchen und ein paar leichte Blessuren. Generell, seitdem er bei uns ist, hast du auf jeden Fall recht. Er ist unser bester Edge-Rusher. Also er hat im letzten Jahr sehr gute Leistungen gezeigt. Wir haben ihn auch dementsprechend dann bezahlt. Aber er bekommt es in diesem Jahr noch nicht so richtig hin. Also Mike McDaniel hat ihn auch schon verbal vor der Presse dann ein paar Mal angezählt und hat gesagt, von Ogbah muss dieses Jahr mehr kommen. Also irgendwie ist da dieses Jahr so leicht der Wurm drin. Jetzt hat er das letzte Spiel verletzt gefehlt. Da muss man gucken, ob er wiederkommt, in welchem Zustand er wiederkommt. Er kriegt dieses Jahr noch nicht so wirklich auf den Rasen.
Die PS auf die Straße.
Die PS, die er eigentlich hätte, weil er ist ansonsten ein sehr Monster. Guter Spieler. Ja, ja.
Ne, grade, ich glaube tatsächlich ein Formproblem einfach.
Mehr. Ja.
Und das kann aber noch wichtig werden. Also ich habe immer gesagt, unser Pass-Rush ist in dieser Saison eigentlich sehr tief aufgestellt. Wir könnten eigentlich sehr viel rotieren. Es zeigt sich jetzt, dass das mit der Rotation leider nicht ganz so möglich ist, weil halt zu viele Spieler tatsächlich eine schwache Form im Moment hatten. Aber wie sich im letzten Spiel gezeigt hat, der Formaufbau gelingt so langsam. Und da bin ich auch bei Emmanuel Ogbah dann zuversichtlich, dass er dann auch wieder seine Rolle finden wird. Er wird vielleicht nicht die Zahlen auflegen, rein individuell, weil ich glaube, Emmanuel Ogbah ist auch immer mit vom System abhängig. Das wird er wahrscheinlich das wird er vielleicht nicht tun, muss er in einer starken Rotation, muss er das aber auch nicht. Sondern es reicht, wenn er reinkommt und sich quasi die Snaps dann teilweise mit anderen teilt und immer dann in den wenigen Snaps aber dann auch produziert, werden seine Total Stats zwar nicht so hoch werden, aber er wird trotzdem seinen großen Anteil haben.
Das würde mich tatsächlich für ihn freuen, weil, wie gesagt, guter Spieler, aber ihr habt ja auch noch andere, Xavier Howard, wenn der seine Leistenprobleme wegkriegt, dann habt ihr auch in der Secondary ein Problem weniger, weil das ist meiner Meinung nach ein Corner, der unterm Radar fliegt. Jalen Ramsey wird beklatscht für was weiß ich nicht alles, so, weil er mal eine Fliege beleidigt hat, da kriegt er gleich einen Golden Globe für. Und Xavier Howard, der bei euch jedes Jahr Stats abliefert, Wahnsinn. Also, ich glaube, der hat im Schnitt, glaube ich, bei euch jede Saison 5 Interceptions oder sowas, ne?
Ja, er hat jetzt seit 8 oder 9 Spielen keine mehr. Es wird mal wieder Zeit.
Ja, aber er hat doch tatsächlich die Statistik, dass er in jedem Jahr irgendwie um die 5-6 Ins hat und etliche Pass-Deflections, Tackles und hast du nicht gesehen. Also ein unheimlich vielseitiger Cornerback, der sowohl hart hitten, eng decken, in Press, in Man, in Zone. Also der einfach, ja, ein Schweizer Armeemesser auf Cornerback. So kommt er mir immer vor.
Muss man zu sagen, ja, Xavier Howard wird in den deutschen Medien gerne unterschätzt. Aber wir haben ja nun seit Jahren immer wieder Gäste von anderen Franchises da. Und die wissen Xavier Howard immer zu würdigen, haben Xavier Howard oft als den Spieler, den sie gern von uns hätten. Das heißt, man sieht schon, was er kann.
Ne? Bitte fragt mich nicht, welchen Spieler ich von euch gerne hätte.
So, kommen wir zu unserer letzten Frage. Sascha, welchen Spieler hättest du gerne von uns?
Sehr schön.
Xavier Howard würde mir neben Okuda und Urubari sehr gut gefallen.
Das glaube ich.
Nee, aber tatsächlich, um dann den jetzt mal entgegenzuwirken und wir gerade auf Safety auch ein Problem haben, ich denke, Eric Rowe würde uns besser zu Gesicht stehen als mein Man-Crush Xavier Howard. Ich würde aus eurer Mannschaft mir tatsächlich eher dann den Eric Rowe nehmen, so, weil wir auf Safety einfach, das ist so ein Need, denken, da haben wir ein größeres Need als auf Corner und ich würde den Rowe nehmen, so, weil der
den ist. Den würde ich sogar gerne abgeben, grundsätzlich.
Ich wollte gerade fragen, du guckst nicht viele Dolphins-Spiele, oder?
Nee, tatsächlich nicht, aber ich weiß, dass er...
Wenn ihr ein Safety-Need, also Eric Rowe ist vor allen Dingen Backup in erster Linie. Also der ist, wenn du einen Safety von den Dolphins haben möchtest, entscheid dich für Javon Holland. Das ist ein zukünftiger Superstar.
Ich bleib bei Eric Rowe.
Gut, dann nicht.
Ich bin bekannt für meine steilen Thesen. Ich habe mal in einem Podcast, man kann es nachhören, Cooper Kupp als overrated bezeichnet. Kröte muss ich noch heute schlucken.
Ach du, ich hab nach dem ersten Preseason-Game von Nick Needham damals, der bis zu seiner Verletzung Nummer 2 oder Nummer 3 Cornerback war, gesagt, also wenn der so, den möchte ich nie wieder im Miami Dolphins-Trikot sehen. Also, solche Nummern sind uns allen schon passiert.
Ja.
Mit Charles Harris zum Beispiel, ne, Micho?
Ja, aber gut, den habt ihr vielleicht auch falsch eingesetzt und der kam letztes Jahr bei uns allerdings ja auch in ein günstiges Team, von dem nichts erwartet wurde, wo er dann ja auch 6-6 aufgelegt hat. Ja. Aber dieses Jahr hat er auch mit Verletzungen ein bisschen zu kämpfen und so richtig die Gefahr vom letzten Jahr, wenn du mal jetzt nur auf die reinen Stats guckst, und auch im Spiel selber, er ist sehr unauffällig geworden. Ich denke, er kommt noch zurück. Wir haben ja nun mal auch viele Verletzte und auch ein Headcoach. Haben wir nicht.
Ich wollte damit auch nur andeuten, dass sicherlich jeder von uns so seine Spieler hat, von denen er gesagt hat, die werden es nicht, die schaffen es nicht und dann sind die durchgestartet. Oder wie bei mir zum Beispiel. Inzwischen, er bewirbt sich gerade fürs Sheriffsamt, wo wir bei Gossip sind. Sheriff Asiata. Isaac Asiata von Utah damals, wo ich gesagt habe im Draft, Das wird top O-Liner. Der fand ich so super. Ja, inzwischen ist er auf zweitem Bildungsweg Polizist geworden.
Gut, dann würde ich jetzt sagen, kommen wir zum fast letzten Teil des Podcasts. Und das betrifft tatsächlich die Tipps. Sascha, wir tippen hier den Spread und nicht das genaue Ergebnis und so ein bisschen das Over-Under. Und ich fange jetzt einfach mal an. Ja, wir sind Favoriten. Es ist ein Trap-Game oder es kann ein Trap-Game sein. Trotz allem gehe ich davon jetzt mal nicht aus. Ich glaube, dass Tua, wenn er den Rost abschüttelt, da jetzt wieder dabei ist, ordentliche Zahlen auflegen kann. Deswegen sehe ich uns das Spiel mit 10 Punkten gewinnen und ich schätze tatsächlich das Over-Under bei 50. Also ich glaube, dass wir über 50 Punkte in dem Spiel sehen werden. Nicht alleine von uns. Also tippe ich tatsächlich auf eine Art Shootout, aber wir gewinnen es mit 10. Sascha, du darfst als Gast als nächstes tippen. Wie glaubst du, geht das Spiel am Wochenende aus?
Under 30 mit einem Gewinn der Lions. Mit einem Interception-Touchdown-Return von Jeff Okuda.
Mutig. Tobi.
Muss ich jetzt auch eine Zahl sagen? Also, oder reicht's dir, wenn ich sage...
Der Spread, immer den Spread, Tobi, weißt du doch.
Nein, ich wollte...
Wie lange machst du das jetzt schon?
Ich wollte jetzt noch sagen, over 60 auf jeden Fall. Und die Dolphins gewinnen mit 4. Totaler Shootout. Totaler Shootout.
Weil ich habe so einen die Saison schon mitgemacht.
Naja.
Ne? Over 90.
Zumal ich nicht einschätzen kann, wer oder wie wir in der Secondary spielen werden. Und ich die Gefahr sehe, dass da einige von den Spielern, die vielleicht entweder von den Verletzungen zurückkommen oder da spielen müssen, verbrannt werden. Und sind wir mal ganz ehrlich, bis zu seiner Interception hat ja Noah Igbinoghene nur auch nicht wirklich super gespielt.
Ihr habt aber tatsächlich wirklich das Glück, DJ Chark wird gegen euch ausfallen, den wir ja eigentlich als X-Receiver geholt haben, also als Nummer 1 Receiver. Williams wird auch noch nicht gegen euch auflaufen. Also haben wir Sam Brown, Reynolds, Raymond, die wie gesagt nicht so schlecht sind, aber ihr trefft jetzt nicht gerade auf einen Elite-Wide-Receiver-Core. So, das könnt ihr schon verteidigen. Hockenson sollte euch mehr Sorgen machen. Allerdings, warum auch immer, findet der kein irgendwie bei uns nicht statt. Also er findet schon statt und er ist auch da, aber seine Stärken werden von uns einfach nicht kommen. Wir haben da einen Top 5 Tight End, den wir viel zu wenig nutzen, der einfach viel zu wenig im Spiel eingebunden ist. Der muss mehr blocken als fangen. Der ist für jeden Linebacker ein Mismatch, aber er muss blocken, statt dass er Routen läuft und Bälle fängt.
Ja. So. Da wäre dann Eric Rowe übrigens wieder.
Ja, das darf er dann auch gerne nächstes Jahr gegen euch oder so machen, falls wir euch wieder spielen sollten.
Ja, natürlich.
Aber das kann
er wechselt ja.
Genau, das kann er sich für Sonntag sparen.
Sehr schön.
Nein, Quatsch. Also das soll ein schönes Spiel werden. So
und, ohne Verletzte, auf jeden Fall.
Das auf jeden und
Haben wir genug von, habt ihr genug von und naja.
Genau.
Wenn ich hinterher keinen schreienden, mir im Internet wieder irgendwelche schreienden Idioten anhören will, Entschuldigung.
Ja gut, bei uns geht das da gesittet zu und man muss mich eher bremsen, weil ich da eher zu steilen Thesen neige. Aber tatsächlich, es soll ein schönes Spiel werden. So am Ende ist für die Lions Sieg oder Niederlage unwichtig, weil man setzt aufs dritte Jahr. So und das muss ich eben auch mal lernen, dass ein Rebuild eben länger dauert als nur ein Jahr. So.
Ach, den Mut zu nehmen. Michael, in wievielten Rebuild sind wir jetzt inzwischen?
Wann hat denn Marino aufgehört?
Ich wollte gerade sagen, also.
Das kann auch mal locker zweistellige Jahreszahlen dauern.
Ja, aber ihr habt das Hard Rock Stadium, ihr habt jetzt tatsächlich eine Mannschaft, die im Kern von 25 Spielern fest solide und ein Fundament hat. So, ihr habt in der Theorie, habt ihr euren Franchise-Quarterback, ihr habt alles, was ihr braucht, ihr habt die Receiver, ihr habt die Running Backs, ihr habt eine Menge Verletzte in der Secondary, die gerade für jede starke D-Line das Spiel schwerer macht, weil eben hinten kaum noch einer covern kann, weil eben so viele verletzt sind, aber bei euch das Grundgerüst und mit Mike Daniel habt ihr anscheinend auf Head Coach Bullseye getroffen.
Das sieht,
meiner Meinung nach.
Das sieht jetzt mit Ausnahme des Steelers-Spiels an der einen oder anderen Stelle sieht das tatsächlich nicht so schlecht aus. Aber
ja, das a win is a win, ne? Also
hatte Micho ja schon gesagt, dreckig, aber Hauptsache irgendwie
gewonnen. Genau, ein Sieg ist ein Sieg, ihr steht 4-3, ihr seid voll in der Playoff Contention drin.
Wir sind tatsächlich sogar voll in dem Plan, den wir uns vor der Saison so ausgerechnet haben.
Ja, also dann ist für euch, läuft alles perfekt und Plan läuft anders. Aber also
wenn es perfekt wäre, würden wir 7-0 stehen. Glaub mir, wir haben diese Erfahrung schon mal gemacht. Ist zwar 50 Jahre her, aber...
Nee, war das nicht auch, als ihr Jake Long gedraftet habt, seid ihr doch auch gleich mit ihm als Rookie auf Left Tackle in die Playoffs gekommen. Irgendwie 2008 oder so.
Ja, das kann gut sein. Das war die Wildcat Offense damals.
Ja, da habt ihr Jake Long geholt und seid von First Pick gleich in eurer Division, obwohl Tom Brady da spielte, seid ihr im ersten Jahr mit Jake Long in die Playoffs gekommen.
Ja, ja.
Das weiß ich noch.
Tom Brady.
So. Sascha, vielen Dank, dass du da warst.
Auch, war sehr nett, mit euch zu sprechen. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und
wir hören und sprechen uns mit Sicherheit bei irgendeiner der Aktionen wieder.
Ich hoffe.
Und mir bleibt letztendlich vor allen Dingen übrig, das zu sagen, was normalerweise Rico am Schluss tut. Das wäre, ihr könnt uns natürlich unterstützen. Finanziell, nee, non-monetär geht das natürlich einfach über einen Daumen nach oben bei YouTube, über Sternebewertungen bei Apple Podcasts, bei iTunes, bei Spotify und bei was sonst noch allem Deezer und wo man uns überall hören kann. Kommentiert fleißig, stellt uns Fragen, wenn ihr irgendwas wollt. Aber wenn ihr sagt, nein, das wollen wir nicht, wir wollen den Dolphins Drive noch mehr unterstützen, dann geht hin und ja, geht zu Patreon, unterstützt uns da. Das geht schon ab dem Spruch, den Tobi jetzt sagen wird, weil ich ihm den ja nie sauber genug rüberbringe. Also Tobi, ab wie viel Geld geht das denn?
Großer kleiner oder kleiner großer Cappuccino oder ein Liter Sprit, was Rico auch schon gesagt hat. Irgendwie 2 Euro, ich schieß mich tot.
Wie auch immer, ihr könnt das. Ja, wer weiß, wo Rico jetzt als Fan gerade hingewechselt ist, weswegen er im Moment nicht da ist. Vielleicht wechselt er auch wieder zurück zu unserer Franchise. Bis dahin bleibt mir aber nichts anderes weiter übrig, als zu sagen, stay tuned und find's ab.